Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir befinden uns bereits in Folge 56. Wir nehmen heute am Samstag, den 23. Januar 2021 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und per Studiolink verbunden die Musik- und ESC-Kapazität aus Wiesbaden. Hallo Sonja Riegel.
Hallo Sascha, was bin ich?
Ja, ich will dich ja immer mal wieder ein bisschen überraschen.
Aber ich finde es gut, wie leicht dir das neue Jahr von der Zunge geht. 2021, es ist doch noch ungewohnt, aber
ja, das
hast
stimmt.
Du, kann man ja mal sagen, im ersten Versuch hingekriegt. Weiß nicht, ob mir das gelungen wäre.
Ja, wobei, wir haben es ja hier im Skript, insofern nicht mehr nur noch abzulesen.
Okay. Jetzt wollte ich dich auch mal irgendwie schön loben und jetzt machst du es selber kaputt.
Oh Mann. Ja, dir
hätte
auch.
Du hättest auch ohne Skript gewusst. So.
Ja, genau. Ja, es ist ja mal hier beim Einrichten, bevor wir hier aufnehmen und so weiter.
Du guckst ja auch auf deinen Kalender, jetzt fällt es mir wieder ein.
Nee, das ist diesmal dann nicht möglich, weil den musste ich jetzt abhängen, weil mein kleiner Kater Willi, der spielt immer damit und reißt da dran rum und jetzt musste ich ihn dann doch mal abnehmen. Und weil er ließ da überhaupt nicht von ab, auch wenn ich dann mal wieder den mal wieder aufhing und so. Nein, da ging er dann wieder dran. Also ich muss mal gucken, wie ich ihn da jetzt irgendwann noch mal desensibilisiere, dass ich mir den auch mal wieder aufhängen kann. Also da bin ich jetzt, wenn du mich jetzt irgendwie fragst, was ist der 11. Februar oder so, dann muss ich jetzt erstmal gleich googeln. Also insofern muss ich dann gucken. Also auf jeden Fall wünsche ich dir auch erst nochmal ein schönes neues Jahr, auch wenn das jetzt schon fast, als wenn wir schon fast im Februar sind.
Ja, dir auch.
Ich hoffe, du bist gut reingerutscht, auch in dieser Phase so der Pandemie über Weihnachten und Silvester und das war ja so, ich sag mal, für einige Familien ja auch wirklich eine Herausforderung, damit umzugehen. Wie war das bei dir zu Hause?
Mir geht Silvester seit Jahren komplett am Arsch vorbei, von daher war es einfach wie immer. Ich habe irgendwas gearbeitet vor mich hin, habe dann nach Mitternacht irgendwann, aber ich habe dann auch nicht so lang gemacht, weil ich hatte am nächsten Tag auch Frühdienst, das ist so, ich feiere kein Silvester, kann ja auch ein Neujahr arbeiten, aber ich habe dann noch kurz nach Mitternacht bei Freunden angerufen, also einer befreundeten Familie, die sich da dafür dann doch irgendwie zusammengetan hatten über Weihnachten und Silvester, halt wirklich mit Vorquarantäne und allem, was dazugehört. Und die saßen beisammen und haben irgendwie eine Bowle getrunken und haben mir geschrieben, so, jetzt fehlt's eigentlich nur noch du. Und ich habe gesagt, ja, warte, ich komme, und habe mich dann per Video dazugeschaltet. Das war ganz witzig, mit denen mal wieder gequatscht. Aber also ich habe für Silvester nichts übrig und auch so dieses, ich wünsche dir einen guten Rutsch. Ich meine, wenn man was nicht versauen kann, dann ist das ja wohl diese Millisekunde da von einem aufs andere Jahr irgendwie noch gescheit hinzukriegen. Also ich habe da relativ wenig Emotionen für so Silvester. Weiß nicht, wie ist es bei dir? Du hast wahrscheinlich Glück gehabt, dass nicht viel Feuerwerk war mit einer kleinen Katze?
Gar nicht. Also bei mir war es komischerweise tatsächlich wie in jedem Jahr. Also
echt?
Es müssen ja bei uns in Pinneberg und meine Eltern wohnen ja in Elmshorn, die erzählten das auch. Also es müssen diverse Haushalte noch Vorräte in ihren Kellern gehabt haben und haben das irgendwie abgefeuert. So wie ich das wahrgenommen habe, war das wohl in den Großstädten immer ein bisschen weniger, weil ich glaube, also das ist so meine Interpretation, dass da vielleicht auch die Polizei auch ein bisschen stärker kontrollieren konnte. Und so in der Provinz hat man die Leute, glaube ich, dann eher gelassen. Also es war es war dann schon bis um 1:30 war bei mir hier High Life. Und das war jetzt tatsächlich auch Willis erstes Silvester und sein Vorgänger Linus, der hatte damit überhaupt keine Probleme. Mit dem Geknalle, den konnte ich auf den Arm nehmen und dann haben wir am Fenster uns das Feuerwerk angeguckt. Das hat ihn überhaupt nicht gestört. Und bei Willi war es, ja, der hatte ganz schwarze Augen und er ist hier oben ins Büro halt geflüchtet, obwohl da ist er ja sozusagen noch näher dran, sozusagen an dem Geknalle, als wenn er unten im Wohnzimmer geblieben wäre. Aber ich konnte ihn so ganz gut beruhigen. Also eigentlich ist er gar nicht so schreckhaft bei ganz vielen Sachen, aber so mit dem Silvester war nicht, also es war ganz schön laut. Und obwohl nichts verkauft wurde, ich weiß nicht, ob man selbst hier in Norddeutschland extra nach Polen irgendwie fährt, um da die Knaller dann zu kaufen. Also jedenfalls hier war richtig was los. Also das hatte mich wirklich sehr, sehr gewundert, aber gut, ist dann so. Also ich bin ja selber nicht so ein großer Knallmeister. Ich habe das irgendwie noch nie so gemocht. Aber ja, ansonsten, ich bin dann meistens auch zu Hause und ja, Netflixe irgendwie ein bisschen oder guck dann auch noch mal, wie sich gerade wieder die Kiewel dann wieder blamiert am Brandenburger Tor und Johannes B. Kern immer dann verzweifelt dann auf den Boden guckt und so, was wieder seine Co-Moderatorin macht. Also es war, also wie gesagt, ein typisches Silvester.
Jetzt habe ich schon wieder einen Ohrwurm, aber gut.
Was für ein Ohrwurm?
Du hast Brandenburger Tor gesagt.
Ach so, ja, genau. Sehr schön. Ja, und dann ging das Jahr ja wirklich, wirklich auch schön, fing das schön an. Endlich ist der dicke orangene Mann aus dem Weißen Haus irgendwie raus. Das war, fand ich, eine sehr große Erleichterung. Auch wenn man jetzt erstmal abwarten muss, was das bedeutet, ob sich jetzt seine Anhänger nochmal neu formieren und so. Aber die Amerikaner, also wenn sie was können, dann ist das auch Hollywood, ne? Also die Nationalhymne gesungen von Lady Gaga und nachher dieses Fireworks von Katy Perry, das hat mich ja wirklich auch sehr, sehr fasziniert. Das war wirklich, also da hat man wirklich alles Böse, hat man da weggeballert. Also das fand ich wirklich schon mal, so hat das Jahr schon mal ganz schön eigentlich angefangen für mich.
Ja, leider hat das Jahr in den USA ja erstmal mit dem Sturm auf das Kapitol angefangen. Deswegen hatte das ja doch das so Wellenbewegung. Stimmt. Du sprichst ja jetzt von der Vereidigung, die ja gerade ein paar Tage her ist.
Ja, genau.
Ja, das war natürlich, also klar, ich meine, dafür sind es die USA und dann wird halt wieder Gott ohne Ende beschworen und dieser Patriotismus und so. Aber ich habe auch bei mir gemerkt, wenn es das wieder ist, worüber ich mich aufrege oder was mich stört, dann ist das auch so ein bisschen so ein Nature is Healing Gefühl. Also bei Trump hat man sich ja an ganz anderen Sachen gestört. Da hat man sich ja die Probleme zurückgewünscht, die man vorher hatte und die kommen jetzt so langsam dann wieder. Ja, also ich brauche jetzt nicht tief in diese Politik einsteigen, aber das auf jeden Fall, da hatte ich aber das größte Erleichterungsgefühl tatsächlich schon im November, als dann endlich feststand, wie die Wahl ausgegangen ist. Und ja, alles andere folgte ja jetzt irgendwie so daraus.
Also den besten Tweet zu dieser Amtseinführung, den hast du ja irgendwie noch geschrieben. Endlich wieder normale Leute.
Ja, habe ich ein bisschen von dir geklaut, ne?
Das ist irgendwie, ja, das hat aber wirklich, das hat wirklich gepasst. Also das fand ich irgendwie ganz, ganz schön und ja, muss man mal abwarten, wie sich, aber da hat das Jahr schon mal ganz schön angefangen, auch wenn wir hier natürlich jetzt immer noch so im Dauerlockdown sind, also bis 14. Februar. Geht das ja jetzt erstmal hier noch weiter mit zu Hause bleiben, möglichst Homeoffice machen und du bist wahrscheinlich auch noch dauerhaft jetzt im Moment im Homeoffice, ne?
Ja, klar. Also so wie ich es schon oft erklärt habe, zum Glück kann ich es für den Hessischen Rundfunk ganz gut von daheim aus machen und Bleistiftrocker kann eh nicht wirklich raus, weil ja, würde zu Konzerten gehen und zu Festivals und so und die sind halt einfach gerade nicht. Aber nochmal kurz, weil diese Formulierung, die regt mich immer auf, so ja, es ist alles, wir sind jetzt leider noch im Lockdown und so. Zum Glück sind wir noch im Lockdown, meine Güte, ey, das würde sonst alles explodieren und uns so um die Ohren fliegen. Also ich hasse das, wenn auch so Talkshows damit anfangen, so ja, und jetzt wird's für uns alle nochmal viel schlimmer, so nee, es wäre für uns alle viel schlimmer, wenn wir alle irgendwie krank in der Ecke sitzen würden und im besten Fall in der Ecke und nicht irgendwo in einem Krankenhaus. Also mich beruhigt das immer eher, wenn das jetzt alles noch ein bisschen strikter wird, dass man auch, das ist ja viel mehr Perspektive, als wenn da immer nur so ein kleines bisschen was getan wird. Es muss jetzt endlich mal strikter sein. Und eine Freundin von mir hat jetzt 10 Monate lang musste sie ständig im Büro antanzen. Und jetzt kann sie endlich ins Homeoffice. weil da mal ein bisschen Druck gemacht wurde. Und so Sachen, muss ich sagen, die erleichtern mich dann noch viel mehr, als dass ich sage, oh, jetzt muss ich weiter zu Hause bleiben. Natürlich ist das scheiße, aber was ist denn die Perspektive? Also ich habe ja jetzt auch nicht gedacht, dass es irgendwie, dass ich jetzt wieder auf Konzerten rumspringe, dass jetzt, weiß nicht, dass Merkel jetzt sagt, okay, wieder Konzerte, du kannst auch wieder Groundhopping-Reisen machen und los. Also das hätte ich sehr gerne, so bald wie es geht, aber ich glaube, da muss man halt ein bisschen Disziplin zeigen und dieses, oh, wir sind, es geht uns jetzt noch viel schlechter, weil wir im Lockdown sind, ja, es ist einfach, was willst du denn sonst machen? Also, nein, es würde uns ohne Lockdown, würde uns das alles so um die Ohren fliegen, deswegen finde ich diese Formulierung immer sehr anstrengend. Und man kann ja auch aus diesem Lockdown oder was auch immer, es ist ja auch kein starker Lockdown, ey, warst du mal draußen auf der Straße, da ist ja viel los. Aber was, man kann ja immer noch gut über den ESC reden, aus dem Lockdown raus. Und wenn du sagst, jetzt versuche ich wirklich mal eine Überleitung, wenn du sagst, das Jahr hat gut angefangen und so, ich muss sagen, dass ich so gerade letzten Samstag, als es so mit Vorentscheiden dann auch mal richtig losging, kommen wir nachher ja im Einzelnen drauf, da hatte ich auch endlich mal wieder so ein schönes Gefühl und ach, endlich mal wieder ESC-Zeug und habe auch gemerkt, diese Art von Musik, die ja manchmal wirklich leicht ist oder so, die hat mich jetzt doch mal wieder erreicht. Das war jetzt nichts, was ich so die letzten Wochen, Monate gehört habe, größtenteils, aber doch, als ich das in den Vorentscheiden gesehen habe, hat mich dann doch irgendwie wieder gekriegt und hab da jetzt wieder Lust drauf. Und das ist für mich jetzt auch so ein Lichtblick. Also, dass es in der Richtung wieder losgeht, dass wir da ein bisschen was zu gucken, zu besprechen und auch zu hören haben.
Ja, unbedingt. Das sehe ich auch so. Und also auch nochmal zu dieser Lockdown-Geschichte nochmal eben, da fehlte bei mir tatsächlich dann der Nachsatz, weil lieber jetzt länger aushalten, als dass wir irgendwie andauernd immer und jetzt wieder zu Hause bleiben und jetzt geht wieder nichts und so weiter. Umso schneller sind wir da aus dieser ganzen Kiste irgendwie halt auch raus und ja
umso also, schadloser, ne? Halt auch.
Ja, genau, dass wir dann irgendwie, dass wir alle gesund bleiben und dass wir auch insbesondere auch unsere älteren Verwandten irgendwie nicht anstecken und. Also das auf jeden Fall. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Also das ist natürlich tatsächlich auch irgendwie ganz schön. Vielleicht tatsächlich für diejenigen, die uns heute zum ersten Mal einschalten. Also was ist eigentlich genau der ESC Green Room?
Wir reden über Politik.
Wir reden eigentlich über Politik. Neulich hat mich sogar jemand angeschrieben, der gesagt hat, Mensch, ihr macht ihr alleine 15 Minuten redet ihr über Befindlichkeiten. Aber ich finde auch, das ist ja wichtig irgendwie. Wir sind ja nicht nur gepolt
auf den. Ich glaube, da gibt es Podcasts, die machen das länger.
Ja, auf jeden Fall. Also da sind wir ja auch nicht nur als ESC-Menschen gepolt und alles andere interessiert uns irgendwie halt nicht, weil das bedingt ja auch letztendlich wiederum den ESC. Und insofern beschäftigen wir uns hier im Podcast natürlich hauptsächlich auch mit dem größten Musikwettbewerb der Welt, nämlich dem Eurovision Song Contest. Das machen wir hier schon seit Oktober 2016 und wir versuchen tatsächlich in jedem Monat eine neue Folge über die ESC-Welt zu machen und dann auch, wenn es in die Hochsaison geht, Anfang des Jahres dann natürlich auch ein bisschen mehrfach. Das geht jetzt langsam so ein bisschen los. Sonja hat das schon gesagt. Und wir haben tatsächlich so die letzten Male so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, dass uns auch Leute immer mal wieder auch Kommentare oder Reaktionen zum Podcast durchgeben. Und da habe ich mir tatsächlich mal eine Mail rausgesucht, nämlich von Rico. Was auch ganz schön ist, dass wir beide auch nicht immer bei jedem ESC-Thema auch einer Meinung sind. Und da schreibt er über zwei Punkte, nämlich das eine, er freut sich sehr, dass wir trotz unterschiedlicher Auffassung auch immer über den Junior ESC irgendwie halt sprechen, auch wenn Sonja den natürlich nicht so gerne mag. Er selber fand den Junior ESC sehr unterhaltsam und die Inszenierung auch zum Teil echt Wahnsinn. Mit der Gewinnerin, also Valentina aus Frankreich, ist er sehr zufrieden. Und seine persönliche Überraschung war Georgien, Lied und die Stimme hätten sogar fast besser zum normalen ESC gepasst. Und andersrum, wir haben letztes Mal schon über den französischen Vorentscheid gesprochen, was Sonja ja eher so lala fand, die Line-Up, und ich eher dann ganz toll fand, da ist er eher Team Sonja. Er fand vieles nicht so toll, eher belanglos, unter anderem die hawaiianische Tanzgruppe fand er sehr trashig. die Bühnenpräsenz mancher TeilnehmerInnen war zum Teil auch sehr komisch und sah für ihn eher so danach aus, dass sie kurz mal auf die Straße gegangen sind und mal irgendwelche Leute auf die Bühne gestellt haben. Also so sagt er jetzt spaßeshalber. Und persönlich findet er aber das Lied von Barbara Pravi am stimmungsvollsten, obwohl es für ihn auch eher so ein typisches französisches Klischee irgendwie halt auch ist. Und ja, aber das ist ja, glaube ich, auch irgendwie ganz schön, dass wir da auch nicht bei zu allem sagen, ah ja, finde ich auch ganz toll, sondern dass wir da auch ganz unterschiedliche Ansichtsmaßen. Ich war ja neulich tatsächlich im Songcheck von Dr. Eurovision Irving Wolter, der macht ja fast jeden Tag auf YouTube eine ESC-Sprechstunde und an einem Tag hat er sozusagen einen Songcheck aller französischen Vorentscheidsliedern auch gemacht. Da waren wir 6, 7 Leute auch im Zoom und wir haben drüber gesprochen. Unter anderem war auch Dennis mit dabei. Und da konnte man auch tatsächlich sehen, auch wie unterschiedlich auch so Lieder bewertet werden und so weiter. Und das macht natürlich auch wirklich so den ESC aus. Und das, das hat natürlich auch irgendwie ganz doll Spaß gemacht. Und deswegen sieht man ja halt auch, also jeder hat ja so irgendwie, ich will nicht sagen musikalisch, eine andere Vorbildung oder andere Vorlieben. Und dementsprechend bewertet man ja auch den einen oder anderen Song dazu. Erstmal vielen Dank, Rico, für deinen Kommentar. Bleib uns weiterhin gewogen und wir werden dann mal, wir werden uns daran halten, dass wir uns auch nicht immer einig sind. Okay, das dann soweit zu den Kommentaren und Reaktionen. Und jetzt kommen wir zu einer Rubrik, auf die unsere HörerInnen ja schon etwas sehnsüchtig warten, nämlich wie geht's weiter in Deutschland? Und
darauf warten wir sehnsüchtig.
Genau. Und das ist jetzt irgendwie nicht so ganz einfach, weil tatsächlich seit der letzten Folge hat sich auch nicht mehr so wahnsinnig viel geändert, bis gar nicht. Ja, wenn wir, ja, weiß gar nicht, immer so 2 Wochen vorher schreiben wir uns dann mal, sagen wir, wann wollen wir denn wieder aufnehmen und so weiter. Und dann hat man irgendwie so ein bisschen immer im Blick so, ja, und dann könnte ja irgendwie eine Nachricht kommen vom NDR, wie geht's aus Deutschland weiter und so weiter. Und dann nimmt man diese Podcast-Folge auf und bis dahin ist dann tatsächlich immer noch nicht so viel passiert. Also vielleicht mal ganz kurz, es gab ja auch in diesem Jahr wieder ein Panel, was sozusagen hunderte von Songs zu bewerten hatte, zu ranken hatte und am Ende stand da wohl irgendwie einige Songs, die sozusagen in der engeren Wahl waren und darüber wurde abgestimmt und die Head of Delegation Alexandra Wolfslast, also zuständig für die Delegation in Deutschland, hat bei ESC Update in der letzten Podcast-Folge darüber berichtet, ja, sie hätten jetzt jemanden und da könnten sie aber noch nicht drüber reden. Fällt wahrscheinlich wieder das Stichwort Rundfunkrat. Und insofern weiß man noch nichts Näheres, nichts Genaueres. Ja, hier Dusepoint von ESC Kompakt hat heute nochmal geschrieben, also er sei jetzt so demotiviert und eigentlich möchte er gar interessiert es ihn jetzt auch gar nicht mehr, was da aus Deutschland kommt. Wäre das bei dir auch so, Sonja, im Moment?
Ach nee, das finde ich übertrieben. Mhm. Also was mir jetzt so vom letzten Jahr hängen geblieben ist, da hatten wir ja auch oft diese Diskussion. Das Einzige, was mich da richtig gestört hat, war, dass sie uns gesagt haben, bis Ende Januar gibt's Informationen und dann war der Januar vorbei und es gab keine Informationen. Also so diese falschen Versprechungen, oder es war eine falsche Versprechung dann in dem Fall, das ist natürlich immer sehr unglücklich, aber sonst, ich meine, das geht jetzt auch nicht schneller oder langsamer als beim letzten Mal. Ja, meine Güte, dann warten wir halt. Es gibt genug Länder, die auch noch nicht gesagt haben, wie bestimmen sie den Act, dann natürlich, wer wird es sein, was für ein Lied, woher kommt das und so. Also sobald dieser Act dann da ist, ist diese Diskussion ja auch erstmal für ein paar Monate weg. Also wirklich das Einzige, was mich vom letzten Jahr, als wir uns auch viel aufgeregt haben, auch noch nachträglich stört, ist wirklich dieses, dass sie auch uns explizit gesagt haben, bis Ende Januar kommt was und dann kam bis Ende Januar nichts. Das ist das Einzige. Und ansonsten, meine Güte, warten wir halt. Es ist, sie müssen es ja bekannt geben, bis irgendwann im März. Und irgendwer wird da im Mai auf der Bühne stehen.
Ja, also es geht mir auch so. Ich kann die Aufregung da tatsächlich auch, und das ist, ja, ich würde mal sagen, fast schon jedes Jahr so, ne? Also es geht ja in manchen Fankreisen sogar schon dann im Sommer, oh, jetzt müsste ja auch langsam mal was kommen, wer aus Deutschland irgendwie antritt oder so. Das sind ja dann auch erstmal so gewisse Dinge, die Panels müssen sich das alles anhören und dann gibt's verschiedene Runden und ja, und dann, keine Ahnung, was dann da noch so im Hintergrund passiert. Und sie sind ja im Zeitplan, also das denke ich halt auch. Also jetzt irgendwann Ende Januar oder sogar eher im Februar. Keine Ahnung, ob sie jetzt eine Fanpräsentation machen. Vielleicht machen sie das online. Dann wird das wahrscheinlich auch irgendwann so im Februar bekannt gegeben. Aber wie du schon sagst, es kann auch im Grunde genommen dieses Head of Delegation Meeting, was gleichzeitig ja nachher Deadline sein wird fürs Einsenden der Songs, ist Mitte März, so lange könnten sie sich auch Zeit nehmen und ja, und vielleicht versuchen sie sich jetzt da gerade auch so aufzustellen, dass da vielleicht auch was Gutes bei rauskommt. Wir wissen es halt nicht, ne? Also insofern können wir euch allen nur sagen, bisschen Geduld, vielleicht wird das irgendwie, die Hoffnung stirbt zuletzt und auch wenn es nicht so ein Song wird, den ihr euch so vorstellt, es gibt 40 andere Songs, aus denen man sich wirklich was Gutes raussuchen kann. Also hängt nicht unbedingt an Deutschland. Wir sind ja ESC-Fans und nicht Deutschland-Fans, ne? Das ist halt dann so.
Das wird der NDR sehr gerne hören, aber ja.
In dem Zusammenhang hast du aber noch was Interessantes entdeckt, ne?
Ja, mir ist da was aufgefallen. Und zwar gibt es einen Sänger namens Tim Kamrath. Da muss ich vielleicht erstmal erzählen, wie ich auf den komme. Also den verfolge ich tatsächlich schon ein paar Jahre, weil ich mich vor einigen Jahren mal mit ihm getroffen habe in Berlin für ein längeres Interview. Also hatte ich dann auch über eine Promo-Agentur und so, fand der klang ganz gut, ganz, ganz frisch, poppig und so. Und das war, da war er noch ganz am Anfang in seiner Karriere, also auch noch ein sehr junger Kerl. Da haben wir uns zusammengesetzt und lange gequatscht so über seine Pläne und ja, wie es so weitergeht bei ihm, wie er Songs schreibt. Und er ist zum Beispiel auch einer, der, so wie es bei Netter die meisten noch im Kopf haben, mit so einer Loopstation viel arbeitet. Also auch alleine auf der Bühne und dann da aber Sounds, die halt drüber hinausgehen, über das, was normalerweise einer live machen kann. Also alles ganz spannend und seitdem verfolge ich den so ein bisschen. Der hat auch EPs raus, ein Debütalbum inzwischen auch schon. Und da habe ich gesehen, dass jetzt für den 15. Januar war angekündigt eine neue Single. Also es gibt da so ein Promo-Netzwerk, da laden so ein paar Promo-Agenturen oder größere Plattenfirmen ihre Sachen hoch. Das ist vor allem so für Radioleute, die sich das dann da holen und spielen können. Aber halt auch für ja, so Leute wie mich, die halt dann online drüber schreiben. Und mit bisschen Glück oder bei einigen kommt das dann schon vorher alles da rein und man kann sich's zumindest schon anhören und schon irgendwas vorschreiben dazu. Und da habe ich gesehen, okay, neue Single Tim Kamrath, mal reinhören, was er gerade so macht. Und dann sind mir da zwei Sachen aufgefallen. Einmal war im Pressetext stand, ja, und er hat das im Sommer in Schweden geschrieben. Was erstmal ja relativ ungewöhnlich ist. Und dann in den Credits, die auch immer dabei stehen, wer hat diese Songs geschrieben? Erstens sehr viele Namen, also unter anderem seiner, aber auch einige andere. Und unter diesen Namen waren zum Beispiel Laurel Barker und Thomas Stensgaard. Da dachte ich so, Moment mal, die kommen mir doch irgendwoher bekannt vor. Die sind ja im ESC-Zirkus so, wie soll man sagen, ohne das irgendwie böse zu sagen, aber so, die sind schon für viele Songs mitverantwortlich. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, irgendwie so typische Katalog-Songs-Schreiber oder so. Aber die sind ja wirklich an einigen Sachen beteiligt. Also Stensgaard ist zum Beispiel, hat Only Teardrops mitgeschrieben. Und bei Laurel Barker sind es, glaube ich, ganz viele so aus den letzten Jahren. Also bei Sisters war sie ja mit beteiligt. Das ist ja, glaube ich, das ist ja gar nicht im deutschen Songwriting Camp entstanden, ne? Sondern kam das nicht aus der Schweiz sogar? Ich glaube, die hatten den ja da daher. Passt ja auch, weil sie hat ja zum Beispiel auch den Song von Luca Henny mitgeschrieben. Und da habe ich dann gedacht, Moment, das habe ich ja mal so zusammengefügt und dachte an das eben schon angesprochene Gespräch im ESC-Update mit Alex Wolfslast, die ja gesagt hatte, wir hatten im Sommer so ein Songwriting-Camp in Malmö. Und da ist jetzt meine Folgerung, dass Tim Kamrath da wahrscheinlich dran teilgenommen hat. Also natürlich hat keiner bestätigt oder so, aber er, normalerweise schreibt er seine Songs auch viel alleine. Also oder zumindest ist, gehören diese Leute jetzt nicht zu seinem festen Team oder so. Das heißt, also irgendwie muss er ja an die gekommen sein. Und es ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass die an solchen Songwriting-Camps auch teilnehmen. Warum soll er im Sommer mehrfach irgendwie in Schweden rumgondeln, gerade in einem Corona-Sommer? Ja, der Song klingt auch relativ frisch, ESC, ja, hätte sich jetzt nicht groß durchgesetzt, glaube ich, aber wäre auch nicht peinlich gewesen. Also da passt für mich schon viel zusammen, dass er daran teilgenommen hat. Würde ich jetzt mal so folgern und mal so als unbestätigt hinstellen. Was ich dann auch noch hier dazu getwittert habe, dass die Tatsache, dass er jetzt, also am 15. Januar kam ja der Song raus, dass er da einen Song veröffentlicht, spricht für mich eher dafür, dass er nicht der deutsche Act ist. Weil es gibt ja dann zwei Möglichkeiten. Entweder das ist der Song und sie haben uns nur noch nicht gesagt, dass das der Song ist, was ja marketingtechnisch irgendwie überhaupt keinen Sinn machen würde. Also natürlich kannst du kannst einen Track rausbringen und dann sagen, okay, das ist er übrigens, so im Nachhinein labeln, das ist ja gerade bei Vorentscheiden, die kommen ja auch alle die Songs früher raus und so, oder weiß nicht, wie Victoria hat ja auch was rausgebracht und gesagt, das ist er vielleicht, mal gucken. Kannst du ja machen, ist aber in der Art der Präsentation ja eigentlich Quatsch, also aus vielerlei Hinsicht. Natürlich willst du das, wenn es dann bekannt gegeben wird, mit so einem Bang veröffentlichen und sagen, zack, und das ist er übrigens, und dann sollen die Leute das alle anschauen, streamen und so, dass er vielleicht auch eine geile Chartplatzierung macht und dass die Radios da alle sofort drauf aufmerksam werden und nicht, dass es so ein Song ist, der halt da schon länger jetzt rumliegt und den bisher keiner beachtet hat, das kommt ja dann erstmal nicht so gut. Und wenn er einen Song veröffentlicht, der nicht der Song ist, aber er ist der Act, dann müsste er ja jetzt in Vorbereitungen stecken und nicht in irgendwelchen Promo-Dingern für einen Song, der gar nichts mit Rotterdam zu tun hat. Also würde ich es eher so rumschließen, dass er jetzt nicht der Act ist, dass er bei dem Songwriting-Camp teilgenommen hat. Und also wer weiß, es kann ja zum Beispiel sein, dass er in den Credits auftaucht zum Song, der es am Ende wird. Nur so als Beispiel. Also muss man mal abwarten und im Auge behalten. Aber das ist mir jetzt dadurch, dass ich ihm halt genauer folge seit einigen Jahren. Ich versuche jetzt nicht alle Songwriting-Credits durch von Songs, die rauskommen, aber das ist mir dann doch mehr oder weniger zufällig dann aufgefallen.
Man folgt ja so manchen Künstlern ja schon so, weil man denen schon seit Jahren irgendwie folgt. Genau. Und dann taucht manchmal irgend sowas auf, wo man so sagt, hey, das könnte ja irgendwie was sein. Du hattest mir ja auch davon erzählt, am 15. Januar kommt das raus. Da hatte ich noch so die Überlegung, na, der 15. war ja ein Freitag, so der NDR gibt ja gerne solche Nachrichten dann zum Wochenende raus. Das wäre noch eine Möglichkeit, dass zwar vielleicht bekannt gegeben wurde, die Single kommt am Freitag raus, aber das dann vielleicht gepaart ist mit dieser Meldung, aber ist dann auch unwahrscheinlich, weil da würde man dann vielleicht auch erstmal gar nichts dazu sagen, sondern würde das dann auch in dem großen Paket irgendwie dann, jetzt kommt bei Spotify irgendwie die Single raus und das ist auch der Titel für den ESC 2021 und so weiter. Aber es ist dann schon, also es wird sicherlich noch interessant, was da noch so für Songs bei rauskommen, die da in Malmö auch entstanden sind, weil die werden ja wahrscheinlich nicht alle für die Tonne irgendwie gewesen sein, sondern das wird dann wahrscheinlich weiterverwertet das kann für die Musikwelt ja kein Schaden sein. Insofern ist das natürlich dann schon ganz gut, ne?
Alex Wolfslast hat es ja auch gesagt, also Künstler, die daran teilnehmen und wenn es der Song am Ende nicht wird, dann können sie trotzdem ja damit weiterarbeiten, was sie da raus haben.
Ja.
Und genau das hat er ja dann wahrscheinlich gemacht. Ich will trotzdem noch von dir wissen, wie du den Song fandest.
Oh, den habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Also,
noch gar nicht? Nee. Ich dachte, wenn du jetzt gesagt hättest, du hast ihn einmal gehört und er ist nicht hängen geblieben, wäre das ja auch ein Statement gewesen.
Nee, das tatsächlich nicht. Da ist jetzt tatsächlich gerade eine Lücke. Wir setzen euch das in die Shownotes und dann bin ich genauso gespannt wie ihr, wie der Song ist. Ich trage das gerne in der nächsten Folge nach.
Unbedingt.
Da ist jetzt gerade eine große Lücke.
Es ist ja dann, also muss ja jetzt nicht jeder da jeden Song irgendwie hören, den wir hier mal reinwerfen, aber das Spannende daran ist ja, dass es quasi einer ist, der nicht ausgewählt wurde als deutscher Beitrag. Klar, das erstens, aber manchmal ist es ja auch so, dass die, ich weiß nicht, zurückgehalten werden, dass man sagt, vielleicht findet man da irgendwie noch einen anderen Künstler oder noch irgendwie jemanden dazu oder wie auch immer. Also, dass man sagt, man hält den noch zurück, man kann den vielleicht noch irgendwie im ESC-Kontext gebrauchen. Das war in dem Fall ja dann nicht so. Also, das ist ja dann so, doch irgendwie Ausschuss, zumindest im ESC-Sinne dann. Mhm. Wollte ich nicht in Schwierigkeiten bringen.
Nein.
Ersten Mal die Frage so gut ignoriert und überspielt und ich frage einfach nochmal.
Nein, als du eben als du eben erzählt hast, habe ich so da, oh, den hast du ja gar nicht gehört. Das mache ich schon irgendwie gerne vorher, weil dann kann man ja auch drüber reden, aber das ist mir jetzt tatsächlich, ja.
Kein Problem.
Wir sind ja nur Menschen, ne? Das
echt?
Ja, also wie gesagt, abwarten und Tee trinken, wir kennen das ja schon so ein bisschen und aber wie gesagt, ich finde jetzt ist auch ein bisschen übertrieben, jetzt zu sagen, oh, jetzt ist irgendwie meine Aufmerksamkeit gleich null auf den deutschen Beitrag. Also ein bisschen abwarten und dann sehen wir das schon.
Das wird sich eh wieder ändern, selbst bei wem auch immer das gerade so ist. Dass sobald der raus ist, hat man ja doch irgendeine Meinung dazu.
Nichts Genaues weiß man nicht. Falls jetzt, und ihr hört das gerade und es ist jetzt doch eine Meldung gefallen, wir haben hier, wie gesagt, heute am 23. Januar, Samstagvormittag irgendwie aufgenommen. Also wir können natürlich nicht hell sehen, also dann seid ihr uns vielleicht auch schon voraus. Aber ich persönlich denke mal nicht. Wir werden wahrscheinlich locker in der Februarausgabe dann eventuell darüber sprechen. Ja, und dann leiten wir doch gleich mal über zum eigentlichen Wettbewerb, nämlich dem Eurovision Song Contest. Wie sieht's denn da eigentlich im Moment aus? Da geben wir euch nur mal kurz auch ein Update. So wahnsinnig viel Neues gibt es da tatsächlich nicht. Man hat sich ja festgelegt, er wird stattfinden, wie auch immer, zwischen dem 18. und 22. Mai, nämlich mit den zwei Semis und dem Finale am 22. Mai. Und schon vor einigen Folgen haben wir darüber gesprochen, dass die EBU und die Veranstalter sich vier mögliche Szenarien ausgedacht haben. Also in der Spannweite, ja, das findet statt wie immer, bis hin zu, ja, es wird nur in Remote irgendwie, ja, ähnlich wie der Junior ESC, wo eben halt die Delegationen auch vor Ort an ihren jeweiligen Studios in den Sendern irgendwie halt gesessen haben und vorab sozusagen die Beiträge aufgenommen haben. Und jetzt heißt es also, dass es in den nächsten 2-3 Wochen soll es da wohl auch, will man sich wohl auch auf ein festes Szenario festlegen, wie der ESC 2021 in Rotterdam stattfinden wird. Und werden wir mal gucken. Also Edzilia Rombley, die eine der Hosts ja ist, neben Chantal Jansen und Jan Smith, die diese Ersatzveranstaltung ja letztes Jahr moderiert haben und jetzt dieses Jahr dann auch den ESC in Rotterdam auch moderieren werden. Die hat dann schon so fallen gelassen, ja, es wird wohl mit weitaus weniger Publikum stattfinden. Das ist jetzt aber auch nicht besonders hellseherisch, wenn wir uns mal so auf die Zahlen, auf die Corona-Zahlen, auf die Infektionszahlen gucken. Es ist ja auch in einigen Ländern so, wenn man da einreist, muss man auch erstmal 7 Tage in Quarantäne. Und das sind natürlich auch alles so Erschwernisse, die darauf hinweisen, dass es eher in diese Remote-Ecke oder in das Szenario C. Nicht alle werden anreisen können. Einige werden sozusagen aus der Konserve was vorschlagen. Einige werden live auftreten. Und das wird dann wahrscheinlich so in diese Richtung gehen. Was aus den Tickets wird, die einige ja schon ersteigert haben, 2020, die sind ja für 2021 auch nochmal gültig. Aber es wird wohl vielleicht auch sogar dazu kommen, dass man entweder in so einem Losverfahren vielleicht einige Leute da wieder aussteuert, weil man gar nicht so viele Leute auch in der Halle haben kann. Aber auch das ist natürlich noch alles offen. Also da werden wir vielleicht in den nächsten 2-3 Wochen auch ein bisschen mehr Informationen dazu bekommen.
Ja, also ich glaube, wenn sie es jetzt bald entscheiden, dann gibt es da eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten. Dann glaube ich da nicht wirklich an Zuschauer in der Halle, muss ich ganz ehrlich sagen. Und um einen kleinen Schlenker zu machen in die Musikbranche, es wurde ja jetzt vor ein paar Tagen das Glastonbury Festival abgesagt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das ist ja so mit das größte Musikfestival oder eins der größten, renommiertesten in Europa, in England findet das statt. Wurde natürlich letztes Jahr schon abgesagt und dann hieß es, ja, die meisten Künstler kommen wieder nächstes Jahr und alles und Tickets noch gültig und all das. Es hätte im Juni, Ende Juni stattfinden müssen und sie haben es jetzt schon abgesagt. Sie gesagt haben, ja, es ändert sich einfach täglich die Lage und wir gehen nicht davon aus, dass wir das bis dahin komplett so durchführen können und haben uns da jetzt entschieden, das abzusagen. Und das war schon so ein bisschen ein Schock, weil auch so aus den Dingen, die ich zum Beispiel beim Reeperbahn-Festival bei diesen Panels gehört habe und so, da ist die Musikbranche doch stark davon ausgegangen oder also einerseits ausgegangen und andererseits gab es die große Hoffnung, dass man zu den Sommerfestivals einfach wieder gescheit weitermachen kann. Also, dass dann auf irgendeine Art mit Schnelltests und vielleicht schon Impfungen und viel besserer Lage und so, dass man die durchführen kann. Und das war jetzt erstmal so ein Downer. Also, wenn die sagen, ey, das ist alles so unwegbar und wir wissen nicht und wir glauben nicht, dass es gescheit durchgeführt werden kann, wir müssen das absagen. Ja, das, mal gucken, wie es mit den deutschen Festivals da wird. Also das war jetzt erstmal ja, ein Schocker, auch in diese Richtung. Ist natürlich was ganz anderes, weil das ESC ist, wie gesagt, eine Fernsehproduktion vor allem und so. Aber das nur mal so als kleiner Exkurs in die Musikbranche, die ja auch dieses Problem hat. Und da war das jetzt schon ein großer Stimmungskiller, also für mich auch und ich glaube für viele in dieser Branche. Und scheint der Sommer auch nicht normal laufen zu können.
Ja, oder man guckt sich jetzt einfach auch so Touren an, die jetzt im letzten Jahr auf den Herbst verschoben worden sind. Und die werden jetzt im Moment auch gerade nach 2022 auch verschoben.
Ja,
und
die sind ganz oft verschoben worden. Mhm. Also es gibt ja welche, die haben wirklich erstmal so gedacht, ja, da verschieben wir es ein paar Wochen.
Ja.
Dann verschieben wir es in den Herbst und verschieben wir es einfach ins nächste Jahr, also jetzt. Und also wenn jetzt was verschoben wird, dann bist du wirklich schon bei entweder wirklich spät im Herbst oder halt 2022. Mhm. Und das ist auch sinnvoll. Und das ist auch das Einzige, was wirklich mal absehbar ist. Also ich habe mich auch immer gewundert, wenn so gerade im Sommer, im frühen Herbst, welche dann so Tournee angekündigt haben, jetzt für Januar, Februar, da dachte ich auch, oh, was macht die denn da so zuversichtlich, dass das, also gerade wenn es so um Clubkonzerte ging und nicht irgendwelche, ja, mit Abstand und ein paar Leute und so, das wird's ja im Sommer geben. Also da bin ich mir sehr sicher. Das gab's ja auch im letzten Sommer so, dass du sagst, du machst Sitzplätze mit Abstand oder, also Hauptsache nicht wieder der Autokram, aber der kann natürlich auch wieder kommen. Aber sowas mit unter diesen Regeln, klar, aber Clubkonzerte sind ja noch mal krass was anderes. Und ja, die sind, glaube ich, leider, leider noch weit weg, zumindest in dieser Art, wie wir sie kennen.
Ja, ich habe gerade gestern noch einen Beitrag gesehen im Schleswig-Holstein-Magazin. Also auch das Schleswig-Holstein-Musikfestival hat da ja sehr kreative Lösungen jetzt im Sommer auch gefunden, mit irgendwie auf der Wiese, mit großem Abstand Konzerte abhalten und so. Wenn es natürlich schön warm ist und so weiter, dann geht sowas natürlich dann auch ganz gut. Also ja, also wir müssen mal gucken. Mein Ilse de Lange-Konzert ist jetzt in Hamburg auch auf nächstes Jahr im Januar irgendwie verschoben worden. Das war ja jetzt irgendwie für, ja, ich glaube Oktober oder so gedacht. Irgendwie, da wurde also auch schon die Notbremse gezogen und bei vielen anderen Konzerten tatsächlich auch. Ja, und das kann man sich natürlich dann auch denken. Also ich glaube, als Marke wollen sie natürlich den Eurovision Song Contest dieses Jahr auf Gedeih und Verderb nicht ausfallen lassen. Das lässt
Nein,
sich aber
wird,
auch ganz...
Der wird auch stattfinden.
Ja, ja, das
es
wird
geht
auch,
da, das ist eine Fernsehproduktion,
genau,
alles gut.
Genau.
Es geht jetzt das, nur, dass wir das drumherum halt nicht so haben.
Ja, ja, genau. Und das wird dann, da wird es sicherlich schwierig sein, sowas wie Eurovision Village dann irgendwie da aufzubauen oder diverse andere oder Euroclub oder so. Das wird sicherlich schwierig sein, bis gar nicht möglich. Also da werden wir mal gucken, wie das irgendwie läuft und von daher, ja, ist es dann, geht es eher in diese Remote-Ecke und da schauen wir mal, wie das dann so über die Bühne geht. Also das nur mal so
ja,
als...
Und gerade Ilse de Lange sagst, ja. Die hat ja in ihren neuen Daten jetzt auch Frankfurt mit dazu genommen und hat da ein Konzert in der Butch Cup für... Oh Gott, ich weiß gar nicht, irgendwann im Dezember.
Ah.
Und ich dachte mir so, als sie das angekündigt hat, war das ziemlich genau ein Jahr und ich dachte, wenn das einfach wieder stattfindet, einfach im Dezember 2021 ein ganz normales Clubkonzert wieder mit Ilse de Lange, das wäre schön. Das habe ich mir so als Ziel gesetzt. So lange halte ich auf jeden Fall durch. Es wird hart, aber ich halte das durch. Und wenn ich dann zu diesem Konzert kann und es ist alles wie vorher, Also, das heißt alles wie vorher. Ihr dürft trotzdem gerne alle Abstand vor mir halten, weil ich das eklig finde, wenn Leute so auf mir kleben, gerade bei Konzerten. Aber wenn es einfach, du weißt, was ich meine.
Ich fand das neulich ganz schön bei Jörn Schaar in seinem Podcast, der jetzt im Moment auch so sagte, ja, einfach so vom Kopf her plane ich jetzt einfach auch viel zu viel. Das kriegt man unter normalen Umständen auch nicht über die Bühne. Aber auch so irgendwelche Touren, er kämmt ja auch irgendwie Tagestouren oder Reisen oder so. Gut, und wenn es dann nicht klappt, dann sagt man eben, dann lässt man das eben kurz davor irgendwie fallen. Aber dass man so ein bisschen gedanklich auch Ziele hat und sagt, da möchte ich irgendwie gerne auch, so wie du sagst, ins Konzert oder so. Ich glaube, das ist auch irgendwie ganz ganz sinnvoll, als wenn man nur so zu Hause sitzt und, oh, ich kann nicht raus. Also das ist, glaube ich, man braucht ja auch selber so eine gewisse Motivation, auch das zu tun. Also finde ich auch ganz wichtig. Ja, aber das ist erstmal so als Update gesagt. Ja, und natürlich, unseren Podcast wird es auch weiterhin geben und wir werden auch über den Eurovision Song Contest reden. Da gibt es so viel auch historische Dinge und so und über die man auch reden kann. Aber dass eben jetzt auch im Moment gerade so viel gerade passiert, das stimmt einen natürlich dann auch sehr, 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 sehr positiv. Ja, das dazu. Was wäre dieser Podcast ohne unsere Rubrik Musik aus dem ESC-Land? Und das ist natürlich Sonjas Rubrik. Sonja, leg los.
Ja, und ich crashe sie gleich wieder, weil es gar nicht direkt neue Musik ist, sondern eher ein Nachtrag zur neuen Musik vom letzten Mal, so rum. Weil wir hatten ja auch über Nettas EP gesprochen, ne? Mhm. Best of Nettas Office Volume 1. Und verfolge ich auch, was sie so macht die letzten Jahren seit ihrem Sieg und kriegt da auch immer die Infos von den Promo-Agenturen, wenn sie mal wieder so neue Single rausbringt oder sowas. Und ich habe mich da schon so oft irgendwie drum beworben, ja, hey, wenn ein Interview geht, hätte ich gerne mal und so. Und es hat dann immer nicht geklappt. Oder ja, jetzt, wir schicken die Fragen hin und haben leider keine Antwort bekommen. Oder ja, jetzt im Moment geht's nicht. Und ich habe da halt immer mal wieder nachgefragt. Und auch dieses Mal, als dann die EP rauskam, habe ich gesagt, so hier, ihr sagt, Interviews sind möglich, können angefragt werden, würde ich gerne meinen Wunsch mal wieder hinterlegen. Ja, und dann hat's geklappt. Also dann war es so, ja, schick die Fragen rüber. Und dann habe ich die Fragen rüber geschickt. Hatte die auch schon geschickt, bevor wir die letzte Folge aufgenommen haben. Die Antworten kamen aber erst, nachdem wir fertig waren mit Aufnehmen. Mhm. Deswegen ist das jetzt noch so ein kleiner Nachtrag. Und das Interview habe ich ja dann auch einen Tag vor Weihnachten oder so rausgeballert noch, natürlich, um es irgendwie noch halbwegs nah an dieser EP zu lassen. Aber das war auch ganz schön und natürlich witzig. Letzte Folge habe ich ja auch davon erzählt, dass ich mit Duncan gesprochen habe. Das waren so die ESC-Sieger- und Siegerinnenwochen bei mir. Und schön, dass ich dann auch netter ein paar Fragen stellen konnte. Wir verlinken das Interview in unseren Shownotes und sind natürlich auch so ein paar ESC-Fragen dann auch dabei. Also dass sie von den 3 Minuten auf der Bühne noch in Erinnerung hat, dass sie sich die ganze Zeit nur dachte, bloß nicht hinfallen, nicht hinfallen, nicht hinfallen, nicht hinfallen. Das kann ich gut verstehen, das wäre mir wahrscheinlich ähnlich gegangen. Obwohl, sie hat ja jetzt gar nicht so eine Tanzperformance hingelegt, eigentlich stand sie ja nur und hinter ihrer ja visualisierten Loopstation, es war ja jetzt keine durch die Luft gewirbelte Tanzperformance, wo man wirklich denkt, oh Gott, da kann ich ja mit jedem Schritt irgendwie hinfallen. Aber ich glaube, das wäre mir trotzdem ähnlich gegangen. Ja, und dann auch, dass sie nach ihrer Performance im Mai bei Europe Shine a Light, dass sie, als die Kamera aus war, sofort angefangen hat zu weinen, weil ihr klar wurde, dass eben dieses, ja, ich bin der, wie war das, Bird in a Cage and I'm going cuckoo, dieses Lied, dass das irgendwie so auch dieses Lockdown-Feeling halt beinhaltet, obwohl das natürlich am Anfang gar nicht so gedacht war, aber so dieses Eingesperrtsein und so, und der Gedanke kam ihr dann sofort. Also hatte ich dann so ein paar Fragen und natürlich auch zu ihrer Musik und zu ihren Plänen, auch wenn sie da gar nicht viel verraten wollte, weil da ging es ihr, glaube ich, wie uns allen, dass sie gesagt hat, ja, Pläne hatte ich auch für das letzte Jahr und dann kam Corona und waren meine Pläne halt hinfällig, also will ich nichts jinxen und eins nach dem anderen, aber das klang schon ganz gut, dass wir von ihr dann noch mehr Musik hören und auch diese Cover, die waren ja sehr witzig, die haben wir ja besprochen das letzte Mal. Ja, hat mich gefreut, dass das endlich auch mal geklappt hat, dann ein paar Fragen an sie loszuwerden.
Ja, die ist ja sicherlich auch sehr, sehr gefragt, deswegen ist das dann wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, dann tatsächlich auch so einen Termin zu kriegen. Ne?
Wie Duncan halt einfach mal dranbleiben, länger fragen. Ja. Bei Netta war es jetzt halt leider nur per Mail, also es ist ja immer schöner, wenn man Rückfragen stellen kann oder sich wie mit Danken vielleicht sogar auch sieht, aber ist trotzdem deutlich besser als nichts.
Naja, das ist, ja, mir, da fällt mir nur so gerade ein, das war ja, glaube ich, auch so mit Lockdown und so in Israel, glaube ich, auch noch sehr viel heftiger im Frühjahr, letztes Jahr im Frühjahr auch, ne? Ich glaube, die durften sogar auch so ähnlich wie in Frankreich auch nur wirklich zum Einkaufen oder so los, ne?
Ganz am Anfang schon.
Ja, und deswegen, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann ja natürlich auch noch eine Spur heftiger ist, wenn du dann den ganzen Tag zu Hause sitzt und auch gerade als Künstler, du kannst, ja klar, du kannst neue Songs dann komponieren oder so, aber du kannst halt nicht raus, du hast keine Rückmeldung von deinen Fans und so, das ist schon, das geht ja vielen Künstlern weltweit irgendwie halt auch so, aber ja, sehr schön, verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, ist sehr lesenswert, es hat mir auch sehr gefallen, die Interviews sind ja auch immer sehr spannend auf bleistiftrocker.de.
Also, ja, danke. Das macht ja auch Spaß. Ich meine, das ist ja auch das Geile an dem Job, dass du halt Leuten, die du aus irgendeinem Grund spannend findest, halt auch einfach die Fragen stellen kannst, die du hast. Das hat ja jetzt so der normale Nicht-Journalist hat das ja meistens nicht, diese Gelegenheit. Und das empfinde ich auch als ganz großes Privileg. Da habe ich auch immer richtig Bock drauf. Also das gerade bei so einer Person wie Netta, da sammeln sich ja dann auch Fragen an, die man hat. Und da ist man froh, wenn man die mal alle loswerden kann und beantwortet kriegt. Und freut dann natürlich auch, wenn es dann Rückmeldungen gibt wie die von dir, dass du sagst so, ja, da hast du jetzt auch was mitgenommen aus dem Interview, da haben dich die Antworten jetzt auch gefreut.
Sehr schön. Und jetzt kommen wir zu unserem schönen Schwerpunkt, nämlich Vorentscheide im ESC-Land. Sonja hat ja eben schon gesagt, jetzt geht es auch wirklich los. Also kurz vor Weihnachten ging ja traditionell das albanische Festivali i Kengis, fand dort statt. Das ist immer ein schöner Auftakt, dann weiß man, jetzt geht die Vorentscheidsaison los. Und jetzt können wir uns zurücklehnen und warten mal ab, was die einzelnen Länder so für Musik bereithalten. Was könnte potenziell beim Eurovision Song Contest antreten? Gerade Albanien, finde ich ja immer, sind tatsächlich immer besser als ihr Ruf. Das Problem ist halt immer, sie übersetzen es dann für die ESC-Bühne auf Englisch und dann verlieren leider dann die Songs dann auch ganz oft. Aber das wird eventuell wohl dieses Jahr nicht so ganz sein. Es war noch ein bisschen, nicht sicher, ob das Festival überhaupt stattfinden kann. Und dann hatte man sich zu einer Open-Air-Veranstaltung in Tirana entschieden, also nicht in der großen Halle mit viel Publikum, sondern lediglich, das war auch sogar die Runden waren auch vorproduziert, weil das natürlich auch ein bisschen wetterabhängig war, also so Ende Dezember in Albanien wird auch nicht gerade warm gewesen sein. Und da standen jetzt 25 Teilnehmerinnen zur Auswahl. Vorher waren es sogar 26. Eine Interpretin musste leider Corona-bedingt leider das Festival sozusagen verlassen, konnte da leider nicht mehr antreten. Die Vorjahressiegerin Arilena Ara, die leider ja nicht die Möglichkeit hatte, beim ESC teilzunehmen, nahm jetzt an diesem Festivali i Kengis, was zum 59. Mal stattgefunden hat, nicht daran teil. Was ich ein bisschen schade finde, aber wahrscheinlich hatte sie auch keinen geeigneten Song da jetzt zur Auswahl. Um das jetzt mal so ganz kurz mal so abzuschließen, das war ein sehr schönes Festival. Zumal, ich verfolge das jetzt auch so seit ein paar Jahren und ist mittlerweile ein Quantensprung. Ich weiß nicht, gegenüber vor 7, 8 Jahren Festivali i Kengis war das eher so, als wenn irgendein Regionalsender das ausrichten würde. Und jetzt ist es mittlerweile, ich habe auch so das Gefühl, dieses Jahr haben sie auch irgendwelche internationalen Fernsehproduzenten, Spezialisten irgendwie engagiert, dass das wirklich so professionell über die Bühne gegangen ist. Das hat wirklich Spaß gemacht. Was ein bisschen schade war, natürlich Corona-bedingt, gab es dieses Jahr leider dann kein Orchester. Es wurde dann halt zugespielt. Und und das war dann eben halt so, dass man da aber trotzdem eine ganz tolle Show gesehen hat. Gewonnen hat jetzt Anaxella Peristeri. Sie ist 34 Jahre alt. Und tritt jetzt in Rotterdam mit dem Song Karma an. Der Song handelt von einer Frau, die sich in einer Krise befindet. In dieser dramatischen Ballade gibt sich die Frau selbst die Schuld dafür, dass sie, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Also hat einen natürlichen schönen Hintergrund. Und wie ich schon vorhin sagte, die Albaner machen dann gerne, verschlimmbessern gerne ihren Beitrag, wenn der dann ausgewählt wurde. Und Annexella hat jetzt schon gegenüber Viviblogs bestätigt, dass der Song weiterhin auf Albanisch gesungen wird, was ich natürlich persönlich sehr, sehr schön finde. Und da sind wir mal gespannt. Ich finde den Song wirklich ganz schön. Ist jetzt nicht so mal so eine typische Disco-Nummer oder so, sondern das ist so, Albanien geht ja immer mit sehr viel Anspruch auch an den an dieses Festival. Und das ist auch dieses Mal wieder so. Und da können wir uns, glaube ich, sehr darüber freuen auf diesen Song. Ja, wir verlinken noch mal auch eine Zusammenfassung von Dr. Eurovision, der auf seiner Phonus-Seite über dieses albanische Festival geschrieben hat. Und ja, also auf jeden Fall lohnt es sich. Den Song von Annexella werden wir euch dann auch noch mal in den Shownotes niederschreiben. Hattest du das jetzt eigentlich gesehen, Sonja, dieses Festival Ikengis?
Wenig. Mhm. Es war normalerweise, also letztes Jahr habe ich mir auch angeguckt, also letzte Saison, muss man ja sagen. Mhm. Habe ich mir das schon auch angeguckt, da hatte ich Zeit dafür. Dieses Mal war es leider so, dass da an dem Abend oder an eigentlich allen drei Abenden Fußball war.
Ah ja, okay. Mhm.
Und ich dann doch eher Fußball geguckt habe, was teilweise auch zumindest am Finaltag dann auch so semi-beruflich war. Und da gab es noch Verlängerung und ich dachte, ach komm, bis die da fertig sind, weil ich hatte vom ersten Halbfinale hatte ich dann den Rest geguckt. Also den Rest in Anführungszeichen. Ich glaube, die waren anderthalb Stunden schon zu Gange und ich habe dich gefragt, wie viel waren denn schon? Mhm. Und ich glaube, da waren bisher drei oder so und der Rest kam dann noch. Da habe ich so einen Teil von gesehen. Aber beim Finale waren sie dann wohl scheinbar relativ schnell durch oder Fußball ist wirklich ganz, ganz spät geworden, weil das Spiel war noch nicht mal abgepfiffen und da kam schon die Meldung, zack, wir haben eine Siegerin. Deswegen habe ich vom Finale dann gar nichts gesehen. Ich muss sagen, das war halt auch sehr langatmig die letzten Male. Und dieses Mal glaube ich auch wieder, wenn ich so vom ersten Halbfinale ausgehe. Und deswegen kann ich dir wenig zu dieser Show sagen. Ich kann dir natürlich was zum Siegerbeitrag sagen. Fand ich okay. Glaube auch gerne, dass das der Beste war. Aber er bleibt bei mir nicht hängen. Also ich höre den immer mal wieder. Es ist ja jetzt so wirklich der erste, den wir dann kannten, der erste Song. Mhm. Aber so, der macht wenig mit mir und er bleibt auch nicht drin. Also ich denke auch immer, wenn ich das so angucke, gerade diese Live-Performance, wenn sie am Anfang so loslegt, denke ich, boah, da kommt jetzt so ein richtiges stimmgewaltiges Lied, so eine Powerballade halt einfach. Mhm. Und dann lässt mich das doch so ein bisschen enttäuscht zurück, weil sich das nur so langsam aufbaut und so hinten raus so ein bisschen, aber ja, so ein richtiger Fan von dem Song bin ich nicht.
Okay. Mhm.
Und Rückfrage nochmal an dich, weil du hast ja die Shows alle gesehen. Mhm. Gab es dieses Mal einen Skandal oder das, was die Fans dann einen Skandal nennen, wie beim letzten Mal, dass alle Fans einen anderen Favoriten hatten?
Nein,
es war. Ich denke an Elvana vom Jahr davor, wo wir alle gesagt haben, die muss das gewinnen und dann hat sie es nicht gewonnen.
Das war eigentlich nicht so. Das war ja dieses Jahr zwar auch wieder komplett Juryentscheidung, aber da hat man wohl dieses Mal sich tatsächlich auch zurückgehalten und das. Ja, dieses Getana, das hat ja letztes Jahr sehr hervorgestochen, also zumindest sagen wir mal in der Fan-Community. Ich höre den Song auch immer noch sehr gerne. Jetzt mittlerweile wissen wir ja auch, naja gut, der wäre ja sowieso nicht zum Vortrag gekommen, also ist es ja nicht ganz so schlimm gewesen. Aber das gab's nicht. Was ich dieses Mal aber ganz gut fand, gut, nun ist man ja der albanischen Sprache auch nicht mächtig, aber sie haben diesmal nicht so viel rumgelabert und es war auch nicht so, lange Werbeblöcke und immer das Gleiche, sondern das war schon auch sehr zusammengestaucht. Ich weiß nicht, entweder haben sie vielleicht nicht genug Sponsoren gefunden für die Veranstaltung, dass es dann deswegen so kurz war. Und sie hatten auch gute Moderatoren. Also da war mal Gott sei Dank mal nicht dieser alte Daddy irgendwie, der dann seine jüngere Mitmoderatorin dann immer angrabbeln musste. Das war alles sehr viel jünger, sehr viel frischer und sehr viel internationaler und auch besser anzusehen. Also ich glaube, dass jetzt mittlerweile auch so die Sender auch erkennen, an dem Abend guckt nicht nur Albanien zu, sondern auch einige Leute auch aus Europa, weil sie eben auch ein Interesse daran haben, so ein ESC-Interesse haben. Insofern war das dann auch, glaube ich, so habe ich es auch in Erinnerung, das Finale eigentlich, ich weiß gar nicht, so um 11 oder so war das vorbei. Also und die in den vergangenen Jahren, da war so, so um 1 hat man dann mal so überlegt, ach ja, jetzt könnte man langsam mal aufhören. Also
ja,
so.
Darauf hatte ich dieses Mal auch Vertrauen.
Mhm. Ja, genau. Und also so ähnlich wie in Italien, wo das irgendwie auch kein Ende nimmt, also insofern war das auch sehr viel kürzer und knackiger und trotzdem stand die Musik voll im Vordergrund und das war wirklich irgendwie, das war irgendwie ganz, ganz toll anzusehen und war ein schöner Auftakt, dass man so denkt, ach Mensch, guck mal, sie haben es dann doch hingekriegt, auch wenn jetzt die Auftritte vorproduziert waren und man jetzt sozusagen nur aus der Konserve sich das irgendwie halt anguckt oder so, aber das war schon irgendwie gut gelöst, dass man so dachte, ach Mensch, guck mal, es muss nicht ausfallen. Und insofern war das wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und dann hat ja sozusagen am letzten Wochenende, am 16. Januar, ging es dann irgendwie auch los, dass die Vorentscheidssaison, dass die Wochenenden jetzt tatsächlich verplant sind mit Vorentscheiden. Da gebe ich auch noch mal gerne gleich einen Hinweis darauf, dass wir natürlich auf unserer Seite escgreenroom.de unter dem Punkt ESC Live auch wieder versuchen, die Livestreams auch zur Verfügung zu stellen. Und da könnt ihr dann sozusagen auch immer euch daran bedienen, um den Vorentscheid eurer Wahl euch dann über das Internet irgendwie halt anzuschauen. Und in der letzten Woche ging es los mit der ersten Vorrunde in Litauen. Das Land stellen wir tatsächlich nochmal für die nächste Folge nochmal zurück, weil da jetzt erst im Februar dann auch das Finale ist. Und wenn die Finalaufstellung ist, dann werden wir da nochmal drüber reden, beziehungsweise wenn dann das Finale war, werden wir dann auf jeden Fall da nochmal über diesen Vorentscheid auch sprechen. Vielleicht nur am Rande, Litauen ist jetzt nochmal, gibt es ein ersten Wiedergänger, nämlich The Roop, die mit einem neuen Song antreten, nämlich Diskothek. Und das ist jetzt am Freitag, den 22. veröffentlicht worden.
Und wir haben uns schon gestritten drüber.
Was heißt gestritten? Ja, sag mal, Sonja, wie war jetzt dein Urteil über Diskothek?
Ja, also ich dachte so von der Atmosphäre, ja, spannend, kann man, also da bin ich wirklich auch sehr gespannt, wie das auf die Bühne kommt. Mhm. Da kann man, glaube ich, viel noch rausholen. Aber was ich gar nicht mag, ist dieser geatmete Refrain, also dieses ganz kurzatmige und das klingt so wie nach Luftschnappen und das mag ich in Songs eigentlich nie und das mochte ich auch in dem Song ehrlich gesagt nicht und das macht mir den so ein bisschen kaputt beim Hören, muss ich gestehen. Vielleicht sollten wir noch dazu sagen, The Roop haben, soweit ich weiß, eine Wildcard fürs Finale. Ne? Also es gibt ja diese Halbfinals, die jetzt laufen, aber The Roop dürfen am Finale teilnehmen.
Also mir hat es ganz gut gefallen, weil natürlich der Hype, das wird, glaube ich, ähnlich sein mit Daddy aus Island. Da ist natürlich die Latte jetzt sehr, sehr hoch. Und das Video fängt ja ein bisschen damit an, da hat er ja noch so die Klamotten vom letzten Mal, diese weiße Wurstpelle, sage ich jetzt mal, so diesen Rollkragenpullover. Und da kommt er jetzt irgendwie aus so einer Auftrittssituation irgendwie in seine Garderobe. Und dann fängt er dieses Lied Diskothek an zu singen und reißt sich dann sozusagen dieses alte Outfit vom Leib. Und es ist so eine gelbe Kluft, mit der dann auch so mit der gesamten Gruppe dann auftritt. Also so ein bisschen so dieser Hinweis, so wir streifen jetzt 2020 ab so und wir hatten da einen tollen Erfolg mit unserem Song und jetzt kommt was Neues und das hat zumindestens, ich sag mal, ein wenig auf den Song aufgebaut von 2020 und mir hat es schon mal ganz gut gefallen. Also so muss man es vielleicht mal sagen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob sie es vielleicht auch schaffen, auch 2021 diesen Vorentscheid zu gewinnen und damit dann nach Rotterdam zu gehen. Also mich hat es schon mal ganz positiv gestimmt. Also es ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, dann auf diesen alten Hype dann wirklich auch was Gleiches oder Besseres noch aufzubauen. Also wir werden mal gucken, ob die da tatsächlich eine Chance haben. Ne? Das ist dann so.
Ja, aber also wünschen jetzt, ob ich den Song jetzt sehr geil finde oder nicht wünschen, würde ich sie natürlich, dass sie da die große Bühne nochmal kriegen, klar. Mhm.
Aber natürlich wollen wir uns heute schon mal mit etwas beschäftigen, was jetzt auch noch ein bisschen länger andauert. Da werden wir uns auch, glaube ich, dann nächstes Mal nochmal beschäftigen, wenn dann am 20. Februar dann das Finale war, nämlich in Norwegen.
Ja, das ist ja mein Lieblingsvorentscheid.
Ja, meine auch.
Siehste? Das Warum klären wir vielleicht jetzt gleich, indem wir auch ein bisschen den Modus erzählen, weil den mag ich tatsächlich auch. Das ist aber so, ich glaube, die Liebeserklärung habe ich beim letzten Jahr auch schon formuliert. Also, dass es eben so diese Art von Show ist, dass sie diese Halbfinals machen, die auch nicht so aufdringlich sind, die einfach jeden Samstag mal eine gute Stunde und aber schon so ein bisschen hinführen auf das große Finale, das ist auch so geblieben, das ist auch einfach cool. Also die haben jetzt am 16. Januar, also am letzten Samstag, das erste von 5 Halbfinals gehabt. Es gibt, das war glaube ich im letzten Jahr nicht so, noch so eine Verlierershow am Ende, die heißt Siste Chance, also letzte Chance. Und da werden nochmal alle, die ausgeschieden sind, ja, weiß gar nicht, ob die alle auftreten, weil es sind ja ziemlich viele, die ausgeschieden sind, aber da wird aus allen nochmal ein Beitrag bestimmt, der dann doch ins Finale kommt. Das ist so ein bisschen, wie das in Schweden ja beim Melodie Grand Prix auch, beim Melodie Festivalen auch ist. Ja, wie viel sind denn das? Bei 5 Halbfinals, jeweils 4 nehmen teil, das sind 15 Songs oder so. Da bin ich immer gespannt, wie die Show aussieht. Naja, jedenfalls, die Halbfinals sind so aufgebaut wie im letzten Jahr. Korrigiere mich, wenn ich irgendwas übersehen habe, was anders ist, aber sie haben in jedem Halbfinale 4 Acts. Da wird erstmal ausgelost, wer gegen wen in ein Duell geht. Es gibt also 2 Duelle, ja, Mann gegen Mann würde man sagen, das ist eher Act gegen Act, aus denen dann von den Zuschauern einer bestimmt wird, der ins Finale kommt. Und dann in diesem Finale gibt es nochmal ein Duell und da der Sieger-Act daraus geht dann ins Finale durch. Für das Finale gibt es aber auch ein paar, die schon gesetzt sind. Also es gibt 6 Acts, die schon vorab bestimmt wurden, dass sie im Finale stehen. Da kommen die 5 aus den Halbfinals drauf. Da kommt eben dann aus der Verlierershow noch einer drauf. Und dann haben wir 12 Acts für das Finale. Und ich würde sagen, wir reißen trotzdem das erste Halbfinale jetzt schon mal so ein bisschen an. Auch wenn es blöd ist, dass wir mittendrin sind und dass es heute Abend auch wieder eins gibt und unsere Folge erst danach rauskommt. Aber so ein bisschen was habe ich dann doch auf der Seele dazu, muss ich sagen. Erstmal das Allergrößte, was mir da aufgefallen ist. Ey, wie geil sind eigentlich Keanu? Also, meine Fresse. Dazu muss man sagen, die gehören, also Keanu kennen wir alle, Spirit in the Sky von 2019, der Televoting-Sieger. Und da sind sie wieder. Also es war jetzt nicht so, dass sie im letzten Jahr haben sie sich ja ferngehalten von allem, aber jetzt sind sie wieder da, haben einen garantierten Platz im Finale bekommen. Und das ist so, dass in den Halbfinals immer, ich glaube, es geht nicht ganz auf, es ist, glaube ich, immer ein Act und es war jetzt in der ersten Show waren es 2 Acts, die schon vorqualifiziert sind, die eben da auch performen dürfen. Dass sie dann auch einmal mit ihrem Song schon vorab gezeigt wurden vor dem Finale. Und das waren eben Keanu im ersten Halbfinale. Und boah, das hat mich umgehauen. Also muss ich dazu sagen, dass du hattest mir geschrieben, die sind wieder dabei. Und ich habe zurückgeschrieben, ja, erstmal schauen, mit welchem Song. Und ich glaube, der Song war da schon draußen. Und das hast du versucht, mir irgendwie klarzumachen. Ich habe mir den trotzdem nicht angehört. Das war also in dem Moment das erste Mal, dass ich auch diesen Song gehört habe. Und das direkt mit dieser Performance. Und im Nachhinein muss ich sagen, die Performance holt ihn nochmal auf ein ganz anderes Level. Also das ist Das ist so ein Song, der wirklich auf eine große Bühne gehört, finde ich, so vom ganzen Klang. Das ist ja so, er heißt Monument und ist auch so monumental und so. Das ist fast so Filmmusik für so eine große Weite und aber auch ganz stark gesungen. Also vor allem Alexandra hat ja eine richtig geile Stimme. Und dann dadurch, dass sie dieses Joik-Element halt einfach immer drin haben, diese drei ganz verschiedenen, einmal Charaktere, andererseits auch verschiedene Sänger, das ist einfach eine richtig spannende und gute Gruppe. Also allein diese Zusammenstellung ist ja schon geil und was sie draus machen ja auch. Und der Auftritt, den fand ich schon ganz, ganz stark. Also, weiß nicht, sag du erstmal was zu Keanu, auch bevor ich zu dem Rest von dieser Show komme, weil, also, hat dich das auch so mitgerissen wie mich? Weil ich finde eigentlich, komm, sag den ganzen Scheiß ab, schick die, fertig.
Ja, ja. Also, ich war ja 2019 überhaupt nicht von Keanu überzeugt, weil ich so dachte, irgendwie.
Ich glaube, das waren am Anfang sehr wenige.
Ja, da habe ich so gedacht, boah, wieder so 90er Jahre und so weiter. Keanu sind ja mittlerweile so eine Marke geworden. Also man kann ja mittlerweile sowohl gecoverte Sachen als auch eigene Sachen, die haben mittlerweile so ein Alleinstellungsmerkmal auf ihre Art. Ist jetzt nicht so böse gemeint, wie ich sage, aber so wie früher bei Modern Talking, da war zu damaliger Zeit, war das irgendwie, man merkte so, ja, das ist jetzt nicht für die Ewigkeit, aber es ist irgendwie, man kennt es immer wieder und es ist gut komponiert und so ähnlich ist es bei Keanu auch. Für mein Empfinden ist es manchmal nicht jetzt bei dem Lied, wenn sie beim Vorentscheid irgendwie gemacht haben, bei manchen Liedern denke ich manchmal so, okay, der Joik-Sänger muss nicht jedes Mal mit dabei sein. So, also so ist es manchmal so mein Gefühl. Aber das ist so im Moment, die machen damit, glaube ich, auch im Moment ordentlich Kohle und ist jetzt auch irgendwie gut. Nach meinem Empfinden glaube ich auch, ja. Also ich fand gegenüber denen, die da jetzt bei der ersten Runde angetreten sind, so habe ich so gedacht, ja, da war der eine oder andere war irgendwie ganz, ganz gut. Hier dieser Tix, der da auch mit diesen Flügeln, können wir ja gleich auch nochmal drüber reden. Das war natürlich jetzt so Eurovision at its best so und dann kam Keanu und dann hat man natürlich so gesagt, ja, also die drei sind natürlich jetzt auch seit 2 Jahren auch sehr gut aufeinander eingespielt. Ich glaube, das war ja so am Anfang eher so eine zufälliges Zusammenstellung der drei. So, ja, Alexandra, die kann gut singen und Tom Hugo ist irgendwie auch ein dufter Typ und dann war dann der Fred noch da irgendwie dabei mit seinem Joik-Gesang, der dann der in diesem neuen Song ja auch sogar eine Rap-Einlage irgendwie halt macht und so. Man merkt auch, die drei passen auch sehr gut zusammen, die harmonieren miteinander. Also das ist irgendwie auch ganz, ganz gut. Ich glaube aber, es geht, es ist sehr geteilte Meinung darüber, dass viele sagen, na ja, gut, also finde ich jetzt, ich bin mal gespannt, ob sie wirklich so die Leute so mobilisieren können, dass sie dann nachher wirklich im Finale da als Sieger herausgehen. Also da bin ich wirklich mal gespannt.
Ja, hoffentlich. Na? Aber überleg mal, wenn du jetzt dran denkst, mit welchem Schrottsong Alexander Rybak da wieder hingefahren ist. Also
ja,
das
ja.
war ja wohl wirklich,
ja, ja.
Das war ja komplett lächerlich,
das stimmt,
ja.
Das stimmt.
Da ist das schon ist sehr, also da ist das schon wirklich Next Level, dass du sagst, okay, ja. das ist jetzt nochmal richtig ein Angriff, das ist richtig stark.
Und ja.
Da machen wir jetzt auch kein Denkmal kaputt, was ich glaube, die Norweger machen gerne mal so ein paar Denkmäler kaputt, wenn man dran denkt, wenn wir jetzt über das erste Halbfinale sprechen, ist mir auch einer aufgefallen, das war der langhaarige ältere Mann, der immer mal so eine Pommesgabel in die Kamera gehalten hat. Mhm. Jörn hieß er, glaube ich, was
ja,
mich Jörn. Wundert, weil ich ihn eigentlich als Jörn kenne, aber naja, gut. Der hat, das ist mir natürlich sehr lebhaft in Erinnerung, 1994 eine Hymne geschrieben zusammen und gesungen zusammen mit der norwegischen Nationalmannschaft, als die an der WM in den USA teilgenommen haben, Fußballnationalmannschaft. Bei Fußball nehmen die Norweger nicht oft teil, die schaffen es ja meistens nicht. Aber da gab es eben so den üblichen gemeinsamen Song mit diesem Rocker eben. Und das ist so ein Lied, das hörst du auch im Stadion in Norwegen, zumindest bei der Nationalmannschaft noch sehr oft. Deswegen dachte ich, oh, guck mal hier, der ist das also. Mit einem Song übrigens mitgeschrieben von dem Wigwam-Sänger. Also da sind alle ja irgendwie ein bisschen zusammengestückelt. Und heute Abend, ohne dass wir irgendwie vorgreifen wollen oder können, ist zum Beispiel Ketil Stockan dabei. Das ist 31 Jahre nach dem, oder 31 sogar, nach dem Brandenburger Tor. Also, holen da gerne mal alte Legenden hervor und also Jon hat ja nicht mal sein Halbfinale gewonnen. Also sein erstes Duell. Und die sägen da gerne mal an so Denkmälern, aber das ist bei Kenu zum Beispiel gar nicht. Also die könntest du ja ohne Bedenken schicken.
Die kannst du schicken, weil sie natürlich jetzt auch ESC-Erfahrung haben, alle drei zusammen. Also ich glaube, die gehen da mit wenig Aufregung da sicherlich schon, also mit Aufregung schon hin. Aber ich denke schon, dass sie da mit sehr viel mehr Erfahrung und so weiter dann auch das Ding da rocken würden. Aber ich glaube, dass viele auch denken würden, naja gut, das ist halt so wie Spirit in the Sky, so ähnlich. Und einige haben ja so ein bisschen das Outfit kritisiert, wobei da glaube ich eher so, naja gut, das ist jetzt so ein Testballon, das muss jetzt auch, wenn sie dann nach Rotterdam dürfen, ist es jetzt auch nicht in Marmor gemeißelt, dass sie jetzt so rumlaufen, weil ich habe tatsächlich noch mal vor ein paar Tagen mir auch noch mal Spirit in the Sky, als sie dann das Finale gewonnen haben 2019, da war, ja, Outfit hatten sie schon, aber das war jetzt nicht besonders aussagekräftig und das war natürlich dann in Tel Aviv irgendwie, da hatten sie Kostüme, sie hatte dann auch eine entsprechende Frisur und so, das wird schon noch dann alles passieren, da ist es ja nicht so, dass das dann so sein muss wie im Finale. Also da würde ich mich nicht so ganz so dran aufhängen. Aber ich bin mal gespannt. Also ich bin auch gespannt auf die Songs, die da jetzt noch so beim norwegischen Vorentscheid halt kommen. Aber Keno hat schon sehr große Chancen, das sehe ich genauso. Also das würde ich dann halt auch schon so sehen.
Mhm. Du wolltest noch über Ticks sprechen, da kann ich kurz dazu sagen. Den kannte ich daher, weil ich habe es ja schon einmal hier ausführlich erzählt und hab's ja auch immer wieder gerne nebenbei erwähnt, diese Altsang-Geschichten, die es da gerade in Norwegen gibt, aber auch in Schweden und wie wir auf den Lofoten im Urlaub waren und eben uns so eine Altsang-Show angeguckt haben, da war Tix einer, der da aufgetreten ist und ich, also meine Musik ist das nicht, also ich glaube, dass ich da auch nicht ganz Zielgruppe bin, das geht wahrscheinlich eher ein bisschen auf Jüngere. Aber die Freundin, die ich dabei hatte, ist da voll drauf abgefahren, weil sie so irgendwie finde ich den lustig und ist dem dann auch, glaube ich, gefolgt auf Insta oder so und hat mir regelmäßig mal wieder irgendwelche abgetretenen Bilder von ihm geschickt. Deswegen, daher kannte ich Tix und fand das witzig, dass er jetzt da auch wieder aufgetaucht ist und auch in einem sehr extravaganten Kostüm da teilgenommen hat. Ist einfach nicht meine Art von Musik, aber ist ein witziger Typ.
Ja, ich glaube, die Musik, der Song war jetzt nicht unbedingt so der Reißer und dann musste man das eben halt dann so ein bisschen toppen. Er hat dann so Flügel hinten drauf geschnallt, so ähnlich wie der Kroate 2019, ne? Also gab's bei Twitter auch noch so Bilder, so Gegenüberstellung, ach ja, ist ja so wie der und so, ne? Und das ist dann wieder so ein, ja, klar, die große Show und ESC und so weiter, das passt natürlich irgendwie, das passt natürlich da auch irgendwie ganz, ganz gut. Wer da so ein bisschen auch gehypt war, war ja die Stina, ne? Die ist da, glaube ich, ja auch in Norwegen da auch irgendwie eine größere Nummer, aber die war so stimmlich nicht so ganz auf der Höhe, so hatte ich, war so mein Eindruck,
auch,
ne?
Ich glaube auch, dass das Lied eine ziemliche Herausforderung war, also das ging ja schon in derbe Höhen. Ich hatte irgendwie was für den Song übrig, der war so typisch ESC für mich, also oder auch, dass er einen so, das war das, was ich am Anfang meinte mit, so Musik habe ich einfach die letzten Monate nicht gehört. Ja. Und dann kommt auf einmal das und setzt sich bei mir im Ohr fest und ist vom Aufbau her, ich meine, er ist ja so klassisch aufgebaut, der zielt ja wirklich so drauf ab, einen so mitzunehmen. Mit diesem Refrain, der erst so halb und dann komplett und dass das immer so weiter hochgeht und auch so vom Text dachte ich an manchen Stellen, noch komischer Text und an anderen Stellen wieder, ja, funktioniert. Also es ist so, für mich ist das so, dass wenn die künstliche Intelligenz ein bisschen besser geworden ist, dann schreibt sie solche Songs. Also im ersten Aufriss macht sie so Sachen wie Blue Jeans and Bloody Tears. Ist das bekannt? Kann man das als bekannt voraussetzen? Dieses Experiment, dass mal ganz viele ESC-Songs zusammengemischt wurden und von KI wurde daraus ein weiterer Song. Oder halt irgendwie so ein Mashup, auch nicht richtig, aber künstliche Intelligenz hat daraus was gemacht und hatte eine witzige Melodie, auch hat man ESC-Elemente auch erkannt, auch mit Tonsprüngen und so weiter, hatte aber einen komischen Text. Und da dachte ich, wenn diese KI ein bisschen besser wird, dann schreibt sie diesen Song Elevate von Stina Talling. Mal sehen, vielleicht ist sie ja die eine von den 15, die sich am Ende doch noch das Ticket holt.
Ja, mal sehen.
Mal sehen.
Genau. Gewonnen hat, wie heißen die? Blase Mafianan, Fian oder so, ne?
Blase Mafianan.
Mhm. Mit Get Loose, ja, erinnert man sich so ein bisschen.
Let Loose, aber furchtbar.
Let Loose, ja, Entschuldigung. Das erinnert so ein bisschen an Moldawien, was war das, 2017 und 2010, glaube ich, ne? So irgendwie.
Lass den Epic Sex Guy da raus.
Nein, aber die Nummer war gut. Also die hat Spaß gemacht. Die Sängerin dort, die hatte auch eine gute Stimme. Auch da kann man an dem Outfit noch ein bisschen diskutieren. Das wird vielleicht auch nicht so bleiben. Aber ja, das war auch so eine Nummer, die wirklich auch mal Spaß macht. So ein bisschen Abtempo und man kann ein bisschen mit dem Fuß wippen und so. Das wird sicherlich im Finale Spaß machen. Also das fand ich jedenfalls
mir
auch schon
nicht.
Mal ganz. Dir nicht, okay.
Ich habe so eine Allergie gegen Blasinstrumente. Ich hasse das wie die Pest, okay. Ganz ehrlich. Das darf, der Epic Sax Guy darf das, weil er halt ein Kulttyp ist.
Ja.
Sven Regener darf teilweise Trompete spielen auf der Bühne bei Element of Crime. Das geht auch noch durch. Aber ansonsten, ich hasse das einfach. Das ist so ein lauter, aufdringlicher Akustikmatsch für mich. Also ich mag wirklich keine Blasinstrumente. Die könnte man ganz abschaffen und mir würde nichts fehlen. Ich habe auch so ein bisschen noch ein Trauma aus meiner Schulzeit. Habe ich das hier schon mal erzählt? Wahrscheinlich nicht. Ach, egal. Jedenfalls hatten wir, es ist furchtbar, wir hatten eine Bläserklasse. Oder zumindest in den Jahrgängen unter uns haben sie damit angefangen. So dass man bei Musik irgendwie wählen konnte, ja, ich will in die Bläserklasse. Und dann hat man da eben Bläserunterricht gehabt. Das heißt, es waren Schüler, die das nicht konnten oder nur sehr wenig konnten. Und die natürlich dann mehrfach in der Woche mit diesen Dingern geübt haben. Und dann ist das gerne mal passiert, dass du über einer Mathearbeit saßt, dich konzentrieren musstest und dann kam dieses schlechte Gepuste da von ganz vielen verschiedenen Blasinstrumenten durch die ganze Schule. Und da hat sich bei mir einfach nur so ein Hass aufgestaut und der ist bis heute nicht weg. Also ich mag das nicht und ich habe auch tatsächlich in dem norwegischen Vorentscheid, als sie dann in ihrem Finalduell, also da sind die ja dann zum zweiten Mal aufgetreten an dem Abend, da habe ich schon Pinkelpause gemacht. Also das wird meine ewige Pinkelpause. Selbst wenn das zum ESC geht, wird das meine Pinkelpause.
Ja, das glaube ich aber nicht.
Ich hasse diesen Sound. Ich mag es einfach nicht. Mm, mm.
Ja, ja, also das, es ist sehr konventionell, aber ich fand es unterhaltsam. Und einige haben auch so bei Twitter noch fallen gelassen, ja, aber die dürfen ja gar nicht dann live spielen.
Das kommt noch dazu, das sieht dann scheiße aus, ne?
Ja, aber das ist ja nicht dann nur bei dem Lied so. Also es werden Instrumente hingehalten, die dann gar nicht gespielt werden.
Ja.
Das ist immer so. Also es ist ja seit 1999 so, dass die nicht mehr live spielen. Das ist halt so, wie es ist, ne? Deswegen macht es den Song ja dann an der Stelle ja nicht schlechter. Aber das ist ja auch so eine Geschmackssache. Also die werden mit Sicherheit nicht gewinnen, das glaube ich nicht. Das wird aber vielleicht fürs Finale ganz unterhaltsam sein. Also so ist es dann, da freue ich mich dann eben halt dann schon drauf. Wann war das? Am 20. Februar, dann mir im Finale da irgendwie anzuschauen. Ja, aber es war, wie gesagt, du hast schon gesagt, sehr unterhaltsam. Es ging, glaube ich, anderthalb Stunden oder so oder knapp anderthalb Stunden. Und das ist dann sehr kurzweilig. Das geht dann nicht unendlich lange. Auch vor allen Dingen von den Spielregeln ist es sehr gut zu durchschauen. Also es gibt halt
ja, selbst wenn man kein Norwegisch versteht, versteht man, glaube ich, die allermeiste Zeit, was da gerade abgeht.
Also was noch, also das vermute ich nur, weil ich natürlich kein Norwegisch kann. Ganz am Anfang haben sie noch so ein bisschen das Trauma verarbeitet, dass das ja mit der im Finale nicht so geklappt hat mit der Auswahl. Da haben dann die Moderatoren hatten dann so Albträume davon.
Das
und
hatte
so,
ich schon wieder fast vergessen.
Ich glaube, das ging ja darum auch so, ne?
Ja, klar.
Und das finde ich dann auch immer so ganz nett, so wenn die dann auch so ein bisschen über sich lachen, ohne dass es dann so auch gleich albern wird und ein Dr. Satellite irgendwo oder Professor Satellite irgendwo in die Kamera kommt. Also das ist dann natürlich schon auch ganz nett und ja, mal gucken, wie sie das dann, sie machen es aber, glaube ich, weiterhin mit der App. Vielleicht haben sie da tatsächlich auch irgendwelche Probleme dann auch jetzt gefixt, dass es dann wohl keine Probleme gibt. Deswegen habe ich auch so gedacht, als ich gelesen habe, dass Ryan Alexander da auch gleichgesetzt ist fürs Finale, das ist vielleicht auch so eine Art Trostpflaster, weil der hat sich ja, glaube ich, letztes Jahr ziemlich drüber aufgeregt, dass sie das nicht in den Griff gekriegt hatten mit der App und so weiter. Und dann haben sie das wahrscheinlich ihm gleich sozusagen eine Wildcard gegeben fürs Finale, um ihn dann vielleicht auch milde zu stimmen. So, das ist jetzt so meine Interpretation.
Ob das nicht, so dass war. Er die ganze Bude anzündet.
Ja, genau. Der sieht ja schon gefährlich genug aus. Ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob er diesmal wieder so gefährlich auftritt, weil es gab ja diesen, den hatte ich dir ja mal geschickt aus dem Sommer, das war ja auch, war das nicht auch Altsang? Das war diese Corona-Version vom Altsang. Da hat Ryan Alexander mit Alexandra von Kenu ein Duett gesungen. Mhm. Ich glaube, haben irgendeinen Ed Sheeran-Song oder so gesungen. Und da sah er ganz brav aus.
Ja, ja.
Schön geschniegelt und im Anzug und so. Und ich habe den erst gar nicht erkannt. Dachte, das ist jetzt aber nicht der bedrohliche Typ, der Feuer aus seiner Hand macht.
Alles Show.
Ja. Ja. Und das kann man vielleicht an der Stelle sagen. Man weiß ja noch gar nicht von allen, man kennt ja noch gar nicht alle Songs. Und man kennt tatsächlich noch gar nicht alle Teilnehmer von den Halbfinals, weil die immer erst ein paar Tage vorher bekannt gegeben werden. Mhm. Das ist ja auch noch spannend. Mhm.
Ja.
Finde ich auch eine ganz schöne Spannungskurve, ne?
Ja, das ist, wie gesagt, und mir geht das auch so. Ich sehe mir den norwegischen Vorentscheid wirklich sehr gerne an. Früher war das ja auch immer nur eine Veranstaltung und seit letztem Jahr machen sie das ja mit diesen Halbfinals. Was auch, also es ist ein bisschen in Anlehnung ans Melodiefestivalen, aber inhaltlich ist es einfach von der Musik her sehr vielfältiger und auch spannender. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und und sie haben das ist ja auch so eine Corona-Version, das ist auch ohne Publikum, aber irgendwie hat man gar nicht das Gefühl, dass da Publikum fehlt. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Also macht Spaß, es sich irgendwie anzuschauen. Den norwegischen Vorentscheid werden wir jetzt mal ein bisschen weiter tatsächlich verfolgen. Der geht ja jetzt erst am 20. Februar dann zu Ende. Und dann werden wir nächstes Mal sicherlich da auch noch mal ein bisschen intensiver weiterhin darüber reden. Und dann gibt es die beiden anderen, die wir uns noch mal ein bisschen anschauen. Das Melodiefestivalen geht jetzt am 6. Februar geht es los. Das Finale wird am 13. März sein. Die Schweden lassen sich ja da immer fast kurz bis vor die Deadline ja irgendwie auch Zeit. Laut Wikipedia ist es das erste Mal seit 2001, dass es nicht mehr diese Tournee gibt. Eben Corona-bedingt finden jetzt alle Halbfinals, das Andra Chansen und das Finale in Stockholm statt, nämlich in der Access Arena. Das ist da in der Nähe vom Globen, wo ja 2016 unter anderem auch der ESC in Stockholm stattgefunden hat. Da passen, was habe ich gelesen? Auch, glaube ich, so 3000 Leute rein. Aber ich habe jetzt nichts gelesen. Ich glaube, das wird auch ohne Publikum sein oder wohl dann nur mit ganz wenigen Publikum.
Ja, kann ich mir anders auch gar nicht vorstellen.
Ja, ich glaube, vielleicht gibt es so ein paar hundert, die man dann vorher durchtestet mit Schnelltests und dann dürfen die rein. Keine Ahnung, also auf jeden Fall wird es stattfinden. Was wohl ein bisschen auch die Einnahmen schmälert, weil irgendwie haben wohl die Städte, die dann wohl bereist werden, geben wohl auch immer einen kleinen Anteil wohl dazu, zu so einem Halbfinale. Diese Einnahmen fehlen jetzt wohl dem schwedischen Fernsehen so ein bisschen, aber sie machen es jetzt trotzdem in dieser Abfolge. Das wird wohl auch das letzte Melodiefestivalen von Christa Björkman sein, der das Ding produziert und er wird dieses Mal auch der Hauptmoderator dieses Wettbewerbs sein und er wird mit wechselnden Partnern sozusagen jedes Mal die Show mit anderen Leuten, immer mit ein oder zwei Leuten im Finale, unter anderem natürlich, wer soll das anders laufen, mit Mans Selmerlöf, der ja beim ESC immer sagt, hier, ich bin dabei, aber der natürlich auch ein guter Moderator letztendlich ja auch ist und Ja, da gibt's also einiges Wiedersehen mit verschiedenen Leuten. Unter anderem so aus den letzten Jahren nimmt wieder Dotter dran teil, Charlotte Pirelli, die den ESC auch schon mal gewonnen hat, Erik Sade, den wir von 2011 kennen, The Mamas sind wieder dabei, die ja eigentlich beim ESC 2020 dabei wären, Clara Hammarström, Paul Rey und viele andere auch. Die Songs kennt man ja noch nicht, da werden ja die Snippets dann auch erst kurz vor jeder Show dann auch veröffentlicht. Da sind wir mal gespannt. Bei mir ist eher so ähnlich oder anders zum norwegischen Vorentscheid. In den letzten Jahren hören sich halt dann tatsächlich die Songs alle ähnlich an und da sind natürlich auch tatsächlich immer so ein auch so ein paar Highlights dabei. Dotter war ja so ein Highlight, dem ja viele Fans auch nachgetrauert sind, dass Dotter es nicht geworden ist. Ja, wir werden mal gucken, was da kommt. Also eine großartige Show machen die Schweden allemal. Also da können viele Länder neidisch sein, wenn sie darauf schauen. Und wir werden da mal gucken, was da für Musik auf uns zukommt.
Ja, also wenn man sich immer die gleichen Leute oder dieselben Leute einlädt, muss man sich auch nicht wundern, wenn der Sound immer irgendwie gleich ist. Ich glaube, das wollen die ja auch. Also gar nicht so sehr abrücken von ihrem Kram. Und es ist ja doch trotz allem immer noch der Vorentscheid schlechthin.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist auch, es ist auf jeden Fall ist es sehenswert und das kann man sich mal angucken. Was ganz schön ist, weil natürlich auch an den jeweiligen Wochenenden auch viele Vorentscheide parallel laufen. Das schwedische Fernsehen hat da tatsächlich so eine extra Seite. Da kann man sogar im Nachgang sich dann auch so ein Halbfinale dann am Sonntag nochmal angucken. Also man kann sich vorher dann vielleicht seinen Lieblingsvorentscheid live angucken und guckt dann irgendwie Sonntag oder Montag oder so dann nochmal sich das Halbfinale an. Die gehen ja meistens auch nur so anderthalb Stunden, also die gehen auch nicht stundenlang und da ist zumindest das Prozedere ja auch sehr, sehr durchschaubar, weil auch natürlich nicht so wahnsinnig viel daran verändert wird und insofern kann man sich da sehr schnell auch orientieren, auch wenn man dann dem Schwedischen nicht ganz so mächtig ist, kann man der Show ganz gut dann folgen. Ja, steht das, wie ist das bei dir? Steht das so an erster Stelle, das Melodiefestivalen bei dir?
Nee, bei mir steht Norwegen an erster Stelle, das bleibt auch so. Ja. Das ist trotz allem irgendwie schöner. Ich kann die Sprache ein bisschen besser, das hilft natürlich auch. Und wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber das werden wir dann tatsächlich natürlich auch tun. Dänemark interessiert mich auch wieder, einfach weil ich letztes Jahr da war und weil es für mich so der traurige Corona-Kick-Off damals war. Deswegen bin ich auch gespannt, was die machen. Die verlegen es auch in so ein Fernsehstudio und haben aber auch wie im letzten Jahr einfach nur ein Finale. Also da gibt es keine Halbfinals oder so. Das heißt, es ist dann eine Show, über die wir hier einmal sprechen. Aber das ist natürlich auch was, was ich dann vorziehen werde, einfach weil es mich auch so eine Art persönlicher Betroffenheit dann doch interessiert. Aber danach würde ich sagen, kommt dann auch schon bald Schweden.
Ja, und wie gesagt, das kann man ganz gut sich dann im Nachgang auch angucken, wenn eben halt dann, muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, Litauen hat nämlich dann am 6. Februar dann auch das Finale, wenn dann eben Schweden sein erstes Halbfinale irgendwie halt auch hat. Und dann kann man sich das tatsächlich dann ganz gut so im Nachgang irgendwie anschauen.
Ja, ich würde da doch irgendwie immer das Finale vorziehen, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn so Sachen parallel laufen und das werden wir ganz viel haben.
Ja, es gibt also, ich sehe gerade hier, 20. Februar ist auch so ein Super Saturday. Da haben wir den finnischen Vorentscheid, über den wir gleich auch noch mal ganz kurz reden werden. Norwegen hat da sein Finale. Portugal hat das erste Halbfinale, Schweden macht weiter, das Esti Laul hat ein zweites Halbfinale. Also ich gucke immer so, dass ich das ein bisschen parallel mache und dann klicke ich mich immer mal so rein irgendwie, aber ich versuche dann auch schon im Schwerpunkt mich dann irgendwo auf ein oder zwei Vorentscheide dann irgendwie auch zu konzentrieren. Das ist sonst irgendwie ja auch gar nicht so im Kopf wirklich alles dann so machbar. Ja, so ähnlich wie Dänemark macht auch Finnland einen Vorentscheid, nämlich den UU-Musikin Kilpailo oder kurz UMK. Der findet am 20. Februar in Tampere statt. Und die Line-Up ist jetzt auch schon wieder da. Axel ist auch gesetzt für das Finale, der ja eigentlich 2020 für Finnland antreten sollte und durch diese Absage dann nicht zum Zuge kam. So also lange Zeit hieß es dann irgendwie, nein, er tritt jetzt irgendwie nicht an und so, aber jetzt ist er da wohl irgendwie auch dabei. Das sind 7 Teilnehmer. Ich habe mich da mal so ein bisschen reingehört. Da ist mir jetzt aber jetzt im Moment auch noch nicht besonders was Aufstechendes irgendwie halt zu Ohr gekommen. Insofern ist da jetzt eher so diese das Highlight, dass der Axel da wieder mit dabei ist und die estnische Sängerin Laura, die wir vom ESC 2005, aber mit Koitome zum Beispiel speziell hat sie im Duett gesungen, nämlich 2017, ist da ja leider nicht weitergekommen ins Finale. Das war aber auch eher so ein Schlagersong und sie ist da jetzt irgendwie noch dabei und da gibt es noch eine andere Teilnehmerin, das war nur so ganz interessant, weil die auch deutsche Wurzeln haben, ich kann es gleich sagen, nämlich Ita. Die ist 1997 in Berlin geboren und ist eine deutsch-finnische Singer-Songwriterin. Das ist vielleicht noch ganz interessant, aber musikalisch werden wir dann mal gucken. Wer die Show moderiert, was ja vorher immer Christa Siegfrieds gemacht hat, das ist wohl noch nicht so ganz klar, wer das machen wird. Das soll noch in den nächsten Wochen wohl bekannt gegeben werden. Christa Siegfrieds hat ja jetzt gerade eine Tochter gekriegt. Vielleicht ist sie da tatsächlich auch im Moment gerade noch sozusagen mit ihren privaten Projekten beschäftigt, dass das wohl in diesem Jahr vielleicht mit der Moderation da nicht ganz so klappt. Aber ist vielleicht ja auch mal ganz interessant, wenn das mal jemand anders moderiert, weil sonst war es dann eher so eine Christa Siegfrieds-Show. Ist so ein bisschen so ähnlich, wie wir mit den Augen rollen, wenn wir wieder hören, ach ja, Barbara Schöneberger macht wieder die Songpräsentation. wobei ich da Christa Siegfrieds tatsächlich ein bisschen talentiertere finde. Aber nichtsdestotrotz, da werden wir dann auch irgendwie mal schauen. Wird vielleicht auch noch mal ganz interessant sein. Ich werde jetzt noch mal eben kurz reingucken. Finnland ist ja dran am 20. Februar. Da ist natürlich auch das Finale vom Melodie Grand Prix. Da muss man sich dann mal entscheiden, aber ich glaube, ich werde mich dann auch eher für Norwegen entscheiden. Das wird vielleicht ein bisschen interessanter werden. Ich glaube, Finnland kann man sich bestimmt auch irgendwie in der Konserve hinterher nochmal in Ruhe irgendwie anschauen. Ja, wie gesagt, übermorgen, am Montag, den 25. Januar, findet in Israel Our Song statt. Da werden wir uns auch nochmal ein bisschen genauer mit beschäftigen. Vorhin haben wir nochmal über Frankreich gesprochen, C'est vous qui décidez. Da wussten wir ja letztes Mal nicht, wann das stattfindet. Der Termin steht jetzt auch fest. Das ist der 30. Januar um 21.05 Uhr auf France 2. Womöglich können viele unserer HörerInnen sich das normal im Kabel irgendwie angucken, weil Frankreich hat man meistens so in seinem Kabelangebot mit dabei. Und wenn nicht, dann wird es auch hier bei uns einen Livestream geben. Sofern es da ohne Geoblogging möglich ist. Das hieß am Anfang auch noch so, ja, man könne sich das gar nicht im Livestream angucken. Drücken wir mal die Daumen, dass das doch geht. Also es soll angeblich auf der Seite vom französischen Fernsehen wohl eine Möglichkeit geben, sich das anzuschauen. Das ist ja womöglich, wenn ich mir manchmal so die Statistik bei uns angucke, wir werden ja schon vereinzelt auch tatsächlich weltweit irgendwie auch gehört. Von Leuten in den USA oder auch Afrika oder sonstige europäisches Ausland. Und da sind die natürlich tatsächlich auch ein bisschen darauf angewiesen, dass sie dann irgendwo einen Livestream finden und hoffen dann natürlich, dass sie sich das dann auch tatsächlich angucken können. Das lohnt sich aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ja, das eigentlich erstmal soweit zu den Vorentscheiden. Also wir können uns da jedenfalls sehr, sehr drauf freuen, dass es da tatsächlich auch weitergeht, ne?
Ja, es ist so schön, dass es das jetzt gibt. Also ich wusste bis zum letzten Samstag gar nicht, wie sehr mir das jetzt einerseits gefehlt hat und andererseits irgendwie auch hilft, dass das jetzt wieder da ist.
Ja. Es gibt ja auch Länder, die auf Fuhrentscheide verzichten und da hat es jetzt, das haben wir, ich glaube, letztes Mal sogar tatsächlich vergessen, dass mittlerweile Leslie Roy für Irland doch nominiert ist für 2021. Die sollte ja bereits schon 2020 für das Land antreten mit Story of My Life. Und sie hat wohl auch, irgendwie erzählten wohl mal Alina Stiegler und Stefan Spiegel in dem letzten Songcheck, dass sie wohl Kontakt auch mit ihr hatten und sie dann geschrieben hat, ja, ich bin jetzt gerade dabei, für die Eurovision da irgendwas zu komponieren und so. Und das konnte man noch gar nicht so recht glauben, weil es wohl auch noch keine richtige Bestätigung gab. Die ist jetzt Ende Dezember gekommen. Leslie Roy darf für Irland antreten und da sind wir mal gespannt auf den Song. Ich gucke jetzt noch mal, nee, den Titel weiß man, glaube ich, noch nicht. Aber kann man jedenfalls sehr gespannt sein. Also sie postet im Moment schon in ihrer auf einer Insta-Story und so weiter auch, dass sie gerade wohl irgendwie Songs auf oder einen Song aufnimmt oder da irgendwas macht und ganz geheimnisvoll und so. Und dann werden wir mal schauen, ob sie da was Gutes auf die Beine bringt. Ja, der Song war ja ganz, der Song war ja eigentlich ganz, konnte man ganz gut hören. So bei diesen Wohnzimmerkonzerten und so weiter, da konnte man dann aber, ja, so Live-Gesang ist nicht so ganz so ihrs, ne? Das hatte ich so auch in Erinnerung. Wie hast du das in Erinnerung?
Ja, ich glaube, an den Live-Gesang habe ich gar nicht mehr so viel Erinnerung. Weiß noch, dass ich den Song, ja, fand ich jetzt nicht weiter auffällig. Das ist der, versuchte irgendwie so fröhlich nett zu sein. Das Einzige, was mir davon wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist Thomas Gottschalk, der das Video kommentiert hat und sich gefreut hat, da eine alte Frau sitzen zu sehen. Gesagt hat, ja, die lacht zurecht, die kennt halt noch ABBA. Das ist mir hängen geblieben von dem Song.
Okay.
Also gerne auf ein neues. Bin gespannt, was da kommt. Ich vermisse den Song aus dem letzten Jahr nicht so sehr.
Okay. Okay. Und dann haben wir wieder, dann jetzt vor ein paar Tagen ist erst rausgekommen, dass Vasil für Nordmazedonien auch 2021 antritt. Und ja, der Song war jetzt nicht so unbedingt der große Brüller. Es gab da irgendwie so einen Hit in seinem Land, der hieß Partouvan. Den Song höre ich tatsächlich auch rauf und runter. Wirklich ganz toll, der wäre wirklich schön gewesen für den ESC. Aber er hat noch mal eine Chance, mal von seinem, was das war so Tango-Pop, den er da so 2020 herausgebracht hat. Und ja, werden wir mal gucken, was er dann für 2021 bereithält. Werden wir mal gucken, wie das dann zustande kommt. Fun Fact ist immer so ein bisschen, er sieht unserem Dr. Eurovision ein bisschen ähnlich, ne? Also das ist ein bisschen jünger, aber so manchmal denke ich so, ach ja, als ich dann als ich die Nachricht hörte von Vasil tritt wieder an, denke ich, ach, Irving darf auch wieder zum ESC.
Also den Mini-Doktor.
Den Mini-Doktor, also das finde ich dann immer so ganz, ganz nett. Ich glaube, er weiß das auch.
Vasil war doch derjenige, der in dem Video in so einer Bar ist, ne? Oder in so eine,
ja,
Bar geht,
genau,
wo alle,
genau.
Und dann macht er da so eine Frau klar und alle zu dem Video kommentiert haben, weil er am Anfang dem Barkeeper so kurz zunickt und sich von dem irgendwie was zu trinken geben lässt. Und alle haben geschrieben, ey, Alter, du stehst auch auf dem Barkeeper, das sehen wir alle ganz,
ja,
genau,
ja.
Was willst du,
ja,
mit,
ja,
der Frau, ne? Das war, ja, dieses Video, ne?
Genau, ja, genau, das ist halt so. Ja, also werden wir mal schauen, also Nordmazedonien war ja 2019 auch irgendwie ganz erfolgreich, da war die ja, glaube ich, Siegerin des Jury-Votings, ne? Die Todesco, oder wie hieß die nochmal? Tamara Todevska hieß die Dame.
Ja, genau. Ja.
Und die ist ja da ganz.
Völlig aus dem Nichts.
Völlig aus dem Nichts, so eine, ja, so ein, wie soll ich sagen, so Jazz-mäßig so. Aber so im Nachgang habe ich auch noch so gedacht, ja, der Song hat auch irgendwas. Ist so ein bisschen,
ja,
so.
Hat vor allem auch stark gesungen.
Auf jeden Fall. Also das war schon klasse. Das war ja mal das ging ja los mit dem Jury-Voting, wo man schon dachte, oh, gibt es in Nordmazedonien eigentlich Hotels? Ja, natürlich gibt es da Hotels, logisch. Aber da war man schon im Kopf, so Hotelzimmer irgendwie zu besorgen.
Na, ich nicht, weil, also das war mir schon klar, dass das so ein Jury, Jury-Pleasure ist.
Mhm. Ja, aber das, gut, wie gesagt, wir wünschen Vasil jedenfalls viel Glück und das ist natürlich dann auch, ja, wird jedenfalls ganz spannend. Mehr wissen wir da im Moment noch nicht. Es gibt also, es gibt schon eine ganze Reihe von Wiedergängern aus 2020. So viele gab es, glaube ich, noch nie in einem ESC, aber das lag eben ja auch ein bisschen an der Absage des Wettbewerbs. Und das wird natürlich ganz interessant, weil wir dann natürlich immer spiegeln, was haben die letztes Jahr gemacht, was haben sie dieses Jahr gemacht. Also ich sag mal auch aus Aserbaidschan, ob die ihr Kleopatra sozusagen noch mal toppen kann. Das vermag ich fast zu bezweifeln, aber wir warten mal ab, was da aus dem Land kommt. Jedenfalls da gibt es natürlich auch ganz interessante Geschichten, wie das nachher ausgeht. Wir haben auch da tatsächlich wir wollten mal gerne eine kleine Rubrik installieren, nämlich ESC-Regeln. Denn ihr habt ja sicherlich auch das ein oder andere Mal, wenn wir dann mal wieder Partys machen können, dann kann man natürlich auch mal mit so gewissem Partywissen irgendwie kommen. Und manchmal habe ich so auch den Eindruck, uns ist das schon so ganz selbstverständlich und so mancher weiß das eigentlich gar nicht so genau. Es gibt ja so ein paar, so 6 oder 7 so Top-Regeln, die praktisch gesetzt sind, um jemanden zu ermöglichen, beim ESC irgendwie anzutreten. An die Regeln muss er sich sozusagen halten. Und in dieses Mal beschäftigen wir uns tatsächlich mal mit der Regel, das Lied muss, ich sage jetzt mal erstmal, komplett live gesungen werden. Also die Backings und auch der Hauptgesang müssen direkt live eingesungen werden. Nur praktisch die Instrumente werden per Band sozusagen eingespielt.
Da gibt und die es Leute müssen auch auf der Bühne stehen dabei oder beziehungsweise irgendwie mit in dieser Szenerie. Also da manchmal werden ja die Background-Sänger dann wirklich versteckt im Dunkeln irgendwo hinten in die letzte Ecke. Aber sie müssen auch dabei sein. Also singen das nicht aus der Garderobe, sondern sind auf irgendeine Art dann doch auf der Bühne dabei.
Genau, genau. Und das wird jetzt dieses Mal, zumindest dieses Mal beim ESC 2021, einmal aufgehoben. Und man sagt sich jetzt, nur der Hauptgesang muss jetzt live eingesungen werden und die Backings oder sonstiger Chorus wird dann sozusagen von Band eingespielt. Das hat natürlich zur Folge, sie können natürlich dann auf Background-Sänger verzichten. Dadurch müssen nicht so viele Leute anreisen. Das minimiert natürlich für manche Delegationen auch die Hotelkosten und so weiter. Und das hat natürlich zur Folge, dass man natürlich auch ganz neue Möglichkeiten schaffen kann, das Lied anders zu kreieren. Und das hat sich jetzt aus Island Daddy Flyer vorgestellt, denn der hat aufgerufen, Background Parts sozusagen für seinen neuen Song irgendwie halt einzusingen. Da hatte man bis zum 18. Januar die Möglichkeit, da gab es so eine Google Cloud und da waren so verschiedene kleine Snippets sozusagen, an denen man sich orientieren konnte und dann konnte man sozusagen als Background Gesang so ein Audio einschicken bei Daddy.
Und hast du mitgemacht?
Ich habe nicht mitgemacht, nein. Ich weiß aber von Merci Cherie, der liebe Marco hat da bei Instagram was gepostet, dass er da auch einen kleinen Song da irgendwie ein. Hast du da irgendwas gemacht?
Nein, was ich aber natürlich gemacht habe, aus reiner Neugier, mir diesen ganzen Kram von seinem Laufwerk da zu ziehen, was er hochgeladen hatte.
Ja, ja.
Einfach um zu wissen, was er will, was da eingesungen wird. Aber das waren tatsächlich nur so ein paar Töne und, glaube ich, so eine Zeile. Also es hat nicht so viel Rückschlüsse auf das Lied zugelassen, fand ich.
Mhm. Aber das ist natürlich so eine Geschichte, die so natürlich nicht möglich wäre, wenn man jetzt gesagt hätte, nee, nach wie vor müsste da live eingesungen werden. Es ist natürlich so, also bei mir persönlich ist es natürlich bei dieser Regel so, dieses mit dem Live eingesungen ist für mich natürlich so ein absolutes No-Go. Das dürfte nach meinem Empfinden eigentlich niemals fallen. dass man irgendwann sagt irgendwie, ja, es wird nur noch in Vollplayback praktisch aufgetreten und so. Das macht natürlich dann so ein ESC nicht mehr so unberechenbar wie vorher, weil man ja immer ganz oft so, ja, man findet so einen Song irgendwie ganz toll, aber man sagt sich dann, na, ob es der Sänger oder die Sängerin wirklich hinkriegt, das live wirklich so zu performen, dass sie da auch Punkte machen. Und das ist natürlich so ein bisschen so eine erste Hintertür, wenn man jetzt sagt, der Begleitgesang kann auch von Band eingespielt werden. Das wäre natürlich so eine Richtung dahin, was ich natürlich ein bisschen schwierig finden würde. Und eigentlich würde ich es schon ganz schön finden, wenn man jetzt sagt, okay, bei der im Zuge der Covid-Pandemie macht man das jetzt mal so ausnahmemäßig und würde es dann aber 2022 wieder so auf die alte Regel irgendwie zurückbringen. Wie siehst du das, Sonja?
Ja, genau so. Also für mich muss das eine Ausnahme bleiben. Mhm. Das darf gar nicht anders sein. Also das muss zurückgedreht werden. Das muss einfach einmal, es ist ja vergleichsweise gut begründet, dass sie sagen, sie wollen da die Delegation irgendwie ein bisschen schrumpfen. Das ist, so wie es da die ausnutzt, ist es ja auch zumindest noch kreativ, da so einen Chor draus zu machen. Mhm. Andere pimpen da wahrscheinlich eher ihre schwache Stimme, dann wird es auch traurig. Aber nee, ich sehe das auch wie du, das darf eigentlich nicht angetastet werden.
Ja, weil ich immer so denke, naja, also wenn das irgendwann so wäre, also
dann haben wir wirklich nur Musikvideos ja, im Fernsehen.
Dann ist es auch nicht mehr wirklich der ES. Also es gibt ja so ganz viele Dinge. Ich denke ja auch immer so, bei ganz vielen Sachen muss sich der ESC einfach auch weiterentwickeln. Das muss irgendwie auch vieles neu probiert werden, was es so gibt. Man kann ja selbst schon allein in den letzten 10 Jahren sind ja auch ganz viele innovative Dinge dann auf den ESC-Bühnen irgendwie auch passiert. Und das finde ich auch schön. Aber so der Gesang ist ja so das allerletzte, wo man so denkt, da dürft ihr bitte nicht ran, weil sonst
ja, weil du willst irgendeine Art von musikalischer Qualität ja auch bewerten können.
Ja. Ja, das ist, das finde ich auch. Und also, jedenfalls, die Sache hat mich natürlich sehr gefreut. Da können viele, viele Duddy-Fans können dann nachher sagen, Mensch, da habe ich mitgesungen, da habe ich mitgemacht. Und die Idee fand ich jetzt wirklich auch irgendwie ganz, ganz, ganz toll, ganz frisch und neu, dass er da sagt, Mensch, Leute, schickt mir mal was zu, singt mal was ein. Und das fand ich irgendwie auch ganz, ganz, ganz toll. Und ich habe nur so gedacht, naja gut, also meine Gesangsstimme ist jetzt nicht so wahnsinnig toll, dass ich mich da auch noch mit beschäftigen sollte. Insofern, wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Anhand der Snippets konnte man allerdings schon so ein bisschen gucken, wohin die Reise geht. Also ich habe mir tatsächlich auch alle mal so einmal durchgehört. Ich habe mir jetzt allerdings nicht runtergezogen, wie du das gemacht hast, habe ich jetzt dann tatsächlich nicht mehr gemacht. Aber das hört sich schon mal sehr interessant an. Also er hat ja so, hat ja jetzt gerade auch noch ein aktuelles Lied wieder rausgebracht. Er hat ja ein Händchen für Hits, sage ich mal so. Und insofern glaube ich, wird es sehr interessant sein, was Duddy da, ich glaube, im März wird das, glaube ich, veröffentlicht. Und dann sind wir mal gespannt. Also das wird natürlich irgendwie noch mal ganz interessant werden. Finde ich ganz schön.
Ja, ich bin fast noch gespannter auf seine Bühnenpräsentation. Mhm. Weil die hätte es ja wirklich auch rausgerissen im letzten Jahr mit diesem witzigen, es war ja schon eine Choreografie natürlich auf irgendeine Art, aber es ist doch irgendwie so schluffig halt und aber trotzdem einprägsam und jeder dachte, ach, das kann ich auch, so ein paar Schritte zur Seite und dann war er den Arm so in die Hüfte gestemmt und wieder rüber und dann da 2 Mikrofone und diese lustige Band im Hintergrund. Ja, sowas muss er sich natürlich auch wieder ausdenken, um irgendwie aufzufallen.
Ja, aber das hat er ja auch schon bei dem ESC, was war das, 2016 irgendwie, wo er da Zweiter wurde, da hatte er ja auch schon so ein bisschen so Choreografie, so ein bisschen, ja, ein bisschen ironisch so, aber auch immer lustig und ich glaube, das kriegt er auch dieses Mal wieder hin. Also gucken wir mal, das wird dann ganz, aber auch da, so ähnlich wie The Roop, kann man natürlich gespannt sein, kann er an diesen Hype wieder anschließen, den er schon 2020 irgendwie halt hatte. Also das.
Ja, der hat jetzt natürlich derbe Druck. Da müssen wir, glaube ich, noch sagen für alle, die das jetzt interessant finden, die Frist ist schon abgelaufen, ne?
Ja, für das, genau, für diese Background-Geschichte, das ist leider schon abgelaufen. Am 18. Januar war da Einsendeschluss und das war jetzt dann leider schon, ja, genau. Ja, und was sonst noch wichtig war, mir ist jetzt noch aufgefallen, natürlich kann man jetzt auch wieder auf die Platzierung beim Eurovision Song Contest auch wieder wetten. Den Link setzen wir euch in die Shownotes. Im Moment, wenn wir aufnehmen, ist im Moment gerade Litauen auf Platz 1, Bulgarien auf der 3 und Island auf der 3. Also Moment, Litauen auf der 1, Bulgarien auf der 2, zusammen mit Island, Schweden auf der 4, Russland auf der 5 und Deutschland, wie immer, muss man weiter runterscrollen, auf Platz 19. Ja, also gucken wir mal, das ist schon so ein gewisser Stimmungsbarometer, aber sollte man sich auch nicht zu lange auf diesen Listen aufhalten, ist nur immer dann so ein ganz netter Schmankerl dazu.
Ach, das wird wie jedes Jahr. Jeder sagt, ich gucke nicht auf die Wetten, aber jeder hat jede Platzierung von jedem Land auswendig im Kopf.
Ja, genau. genau. Ja, hast du noch irgendwas, was wir noch aus dem ESC-Land zu berichten haben?
Nö, das war aber, glaube ich, schon relativ viel und gut gefüllt. Und wir haben ja jetzt, die Spannung steigt. Wir haben jetzt einiges zu gucken und bald kennen wir endlich mal mehr Beiträge. Das wird auch schön.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ganz nett. Ja, wenn da nicht mehr so wahnsinnig viel dann dazu sagen zu ist, bleibt mir noch einmal auf unsere Website hinzuweisen, denn weitere Infos zum Eurovision Song Contest, auch zu diesem Podcast, findet ihr auf escgreenroom.de. Dort findet ihr alle Folgen unseres Podcasts, die Shownotes aller Episoden. Und wenn ihr Sonja und mir und oder mir auf Twitter, Facebook, Instagram folgen möchtet, findet ihr dort auch unsere Kontaktdaten unter dem Link Doppelspitze. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zu einer Folge habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kundendienst@escgreenroom.de. Außerdem könnt ihr für eine bessere Sichtbarkeit des ESC Greenroom sorgen, wenn ihr auf Apple Podcast ein paar Sterne und vielleicht eine Rezension dalasst. Und wir möchten euch natürlich auf die Podcasts der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks, den besten Podcast der Welt, hinweisen. Hört einfach mal rein. Der Link zum Netzwerk gibt es ebenfalls auf escgreenroom.de. Ja, Sonja, das ist ja eine Punktlandung. In 20 Minuten musst du ja hier raus. Insofern haben wir ja wirklich genau auf.
Aber ich habe wirklich nichts mehr. Das ist jetzt kein Eile-Cut weg hier. Ich glaube, wir haben wirklich alles besprochen, was wir auf der Liste haben.
Ja, genau. Genau, insofern. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören, liebe HörerInnen. Und wir sind wieder im Februar für euch da. Und dann beobachten wir weiter, was sich im ESC-Land wirklich so dann weiterhin tut. Einen schönen guten Tag, schönen Mittag, schönen Abend wünschen wir euch und sagen Tschüss.
Tschüss.